of you is here for a reason, for a purpose. All right, you're not here by accident. We wanted you here. We brought you here. You have a gift. Bring that gift to the table today, man. Bring it to the table. We talked all week about finishing. Finish every block. Finish every tackle. Finish every play. Finish the damn game. Let's go. Let's go.
Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Donnerstag, 11. Oktober, Downset Talk mit Kirk Cousins, mit Adrian Franke und mit mir, Christoph Kröger. So startet man mal höchst motiviert in so eine Podcast-Folge, für die du dich, Adrian, viel zu viel und viel zu detailliert vorbereitet hast.
Naja, das Schöne ist ja, und ich weiß, das ist jetzt wieder nerdig, aber ist mir eigentlich auch egal, das Schöne ist ja, am Anfang der Saison, finde ich, so die ersten 3-4 Spiele, gehst du halt noch viel mehr auf die Sachen ein, okay, was ist dir jetzt bei dem Team aufgefallen, was macht das, was machen die da irgendwie mit ihrer Coverage oder mit ihren Blitzen oder was auch immer. Ich finde so nach Week 5, also wenn dann für alle Teams ja quasi das erste Saisonviertel rum ist und wir schon Richtung Saisondrittel dann gehen, kriegst du immer ein besseres Gefühl für die Matchups. Also du hast da, also was weiß ich, wenn wir jetzt ja, werdet ihr dann gleich hören, wenn wir auf die Spiele eingehen. Ich finde, man kann dann immer mehr auf die einzelnen, darauf kommt's an oder das ist eine Stärke bei dem Team gegen eine Schwäche, eingehen. Und dann wird halt auch mal die Vorbereitung irgendwie länger, ja.
Und damit dieser Podcast auch genauso ausführlich und detailliert weiterhin vorbereitet wird und das kostenlos, könnt ihr uns natürlich dabei unterstützen. Wie immer www.downsettalk.de, dann auf Special Team klicken oder direkt über Patreon. Wir begrüßen natürlich alle neuen Special Team Mitglieder, die jetzt über Patreon mit dazugekommen sind. Aber vor allem möchten wir uns bei Johannes bedanken, weil der ist mit 10 Euro pro Monat am Start. Damit hat er sich quasi diesen Shoutout in der Folge verdient. Vielen Dank dir, Johannes, und natürlich auch allen anderen. Und wenn ihr das auch so machen wollt wie Johannes, dann macht das gerne über Patreon oder über unsere Homepage. Und ihr könnt uns natürlich auch komplett kostenfrei unterstützen über Social Media, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube geht natürlich auch, da überall gerne uns folgen, ein Abo dalassen, wie man so schön sagt, Daumen hoch, Feedback kann man uns da geben. Wie auch immer, lass uns in diese vollgepackte Sendung starten, wie immer mit den News.
News aus der NFL.
Und wie das so häufig bei den News ist, während der Saison geht es um Verletzungen, beziehungsweise um eine Verletzung, die mich als Fantasy-Football-Spieler sehr besonders trifft.
Ja, vermutlich mehrere, ne? Also wir sprechen natürlich.
War schon vermutlich in jeder Liga mindestens ein.
Davon kann man wahrscheinlich ausgehen. Wir sprechen natürlich von der Verletzung von J.H.I., der jetzt ja immer wieder mal Knieprobleme hatte. Das war ja auch mit ein Grund, warum er so spät gedraftet wurde, warum auch die Dolphins ihn wohl haben gehen lassen. Der hat sich jetzt das Kreuzband gerissen. Das ist natürlich das Saison aus für J.H.I. Und was die Eagles angeht, also wenn man jetzt mal auf den Kader von denen schaut, dann ist vermutlich Wendell Smallwood derjenige, der jetzt zunächst mal die Rolle des Starters übernimmt, mit natürlich Corey Clement und Darren Sproles, gerade im Passing-Game, mit größeren Rollen im Passing-Game. Aber sie haben jetzt nicht mehr diesen dominanten physischen Runner, den sie mit J.H.I. hatten. Und die Offensive Line, darauf kommen wir gleich bei dem Spiel, ist im Moment ein bisschen wackelig oder teilweise sogar sehr wackelig. J.H.I. ist eben ein Runner, der nach Gegnerkontakt echt auch viel machen kann, der viele Yards nach Kontakt rausholen kann. Die Komponente fehlt ihnen jetzt so ein bisschen. Und es gibt jetzt natürlich viele, teilweise wilde Gerüchte. Beginnt vor allem jetzt heute und gestern kam das so sehr intensiv auf bei LeSean McCoy, der natürlich schon viele Jahre in Philly gespielt hat, wo es Gerüchte gibt, dass die den vielleicht zurückholen könnten. Le'Veon Bell ist auch so mal so ein bisschen kursiert. Das wäre natürlich so ein bisschen der Kracher, aber sicher auch der am schwersten durchführbare Transfer, einfach dadurch, dass die Vertragssituation von Bell natürlich so schwierig ist. Und gibt auch andere Namen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an einen, sagen wir, sie wollen einfach nur einen First, Second Down Back, einen Doug Martin zum Beispiel in Oakland, hat der da quasi keine Rolle. Ein Twitter-User, ein Eagles-Fan, mit dem ich auf Twitter häufiger Kontakt hat, hat mich auf Carlos Hyde aufmerksam gemacht. Also die Browns sind ja recht breit aufgestellt im Backfield. Gerade auch mit Chubb noch haben sie einen Rookie dahinter, der auch vielversprechend ist. Natürlich sowieso Duke Johnson für Passing Downs. Also wenn die Eagles vielleicht bereit sind, einen vernünftigen Preis für Carlos Hyde zu zahlen, könnte das auch ein Kandidat sein. Gibt da ein paar Optionen. Wenn ich jetzt raten müsste, dann würde ich aber tatsächlich tippen, dass Shady McCoy die wahrscheinlichste Variante ist, wenn sie einen holen.
Über Shady McCoy sprechen wir nachher nochmal, wenn es um die Bills geht. Kurzer Insight in unsere Fantasy-Football-Hörerliga. Wenn dein Backfield bzw. deine Running-Back-Position aus Dalvin Cook und Jay Ajayi besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man wie ich mit 1-4 nach 5 Spielen dasteht. Jetzt Jay Ajayi weg. Jetzt habe ich mir Wendell Smallwood geholt über Umwege. Und ich wäre nicht überrascht, wenn nach diesem Spiel am Donnerstag jemand anderes verpflichtet wird und dann Wendell Smallwood ein Drop-Kandidat ist. Also diese Saison in der Hörerliga. In anderen Ligen sieht's nicht ganz so schlecht aus, aber in der Hörerliga, ich sag dir das. Aber für dich ist ja auch nicht so rosig, deswegen bin ich nicht ganz alleine da.
Ja gut, Le'Veon Bell halt, ne? Dafür ist 2 und 3 ja noch sogar halbwegs akzeptabel.
Ach, du bist 2 und 3, ich dachte, du wärst auch 1 und 4. Nee, okay. Bin ich alleine. Naja, gut. Wir machen diese Woche keine Takeaways aus Woche Nummer 5, sondern ein etwas größeres Takeaway hast du gemacht, nämlich ein sogenanntes Power Ranking hast du bei Spox erstellt. Und da gehen wir jetzt nochmal genauer drauf ein.
NFL Review.
Beziehungsweise, ich möchte von dir oder ich möchte mit dir ein kleines Explain Yourself Spielchen spielen. Das haben wir schon mal gemacht in der Offseason, wo du dich rechtfertigen musstest für die ein oder andere Platzierung oder ich weiß gar nicht mehr, worum es damals ging, aber jetzt in diesem Fall, was die ein oder andere Platzierung in deinem Power Ranking angeht, gehen wir mal von hinten, also von unten nach oben. Im unteren Bereich gehe ich eigentlich größtenteils überall mit. Da bist du, muss man auch sagen, sehr wenig gewagt unterwegs. Also die Bills trotz 2 Siegen auf dem letzten Platz. Du hast im Vergleich zu unserem gemeinsamen Power-Ranking oder deinem Preseason-Ranking, was du gemacht hast, eingesehen, dass die Cardinals nicht zum Mittelfeld gehören. Finde ich auch gut. Wenn man nach vorne kommt, wird's etwas bolder. Zum ersten Explain Yourself kommen wir auf Platz 17. Wobei, ich glaube, du musst das gar nicht gegenüber mir erklären, sondern eher gegen dir selbst gegenüber und den Hörern. Zum Beispiel Hörern, die gerade erst unsere Prediction-Folge gehört haben, wo du die Atlanta Falcons als Super Bowl-Sieger prognostiziert und getippt hast. Von 1 auf 17 in 5 Wochen. Das ist ganz schön doll. Und ich finde es sogar ein bisschen etwas extrem in Anbetracht dessen, zu dem, was die Offense oder zu was die Offense imstande ist. Theoretisch. Wenn man bedenkt, dass du sie hinter Teams hast, wie den Texans zum Beispiel, oder auch den Ravens, zu denen wir noch kommen, spricht da vielleicht ein wenig Frust aus dir?
Das wundert mich jetzt. Ich dachte jetzt, du gehst in die andere Richtung und würdest die Falcons doch tiefer einstufen.
Nee.
Bei den Falcons, also klar, ein Punkt ist, sind natürlich, das haben wir jetzt schon mehrfach besprochen, die Verletzungen. Also Atlanta fehlen halt einfach 3 der, sagen wir mal, 5 wichtigsten Verteidiger, 5, 6 wichtigsten Verteidiger und gegen die Steelers dann jetzt auch noch mit Grady Jarrett ein weiterer. Die Offense, also bisher muss man sagen, nach 5 Spielen ist da schon so ein bisschen ein Muster erkennbar, nämlich dass die sehr stark sind, wenn sie in einem Dome spielen und schlecht sind, wenn sie Outdoors spielen. Also das war ja im ersten Spiel gegen Philadelphia auch so ein bisschen eine Story, dass Matt Ryans Arm irgendwie auch merkwürdig aussah. Und jetzt haben die 3 Wochen lang im Passspiel alles kaputt geschossen, haben halt trotzdem immer verloren, weil die Defense so schlecht ist oder fast immer. Und jetzt gehen sie nach Pittsburgh gegen eine Secondary, die eigentlich die letzten Wochen eigentlich kaum jemanden mal stoppen konnte. Und plötzlich ist das Passspiel wieder nicht so richtig da. Also für mich ist es bei Atlanta die Defense, die eigentlich komplett mehr oder weniger so in Trümmern liegt, muss man eigentlich fast so krass sagen, wenn wir uns die letzten 3 Spiele anschauen. Und auf der anderen Seite dann eben die Offense, die sehr, sehr gut sein kann, die eine Top-5-Offense sein kann in manchen Spielen, aber wo wir auch jetzt immer wieder Wackler, sag ich jetzt mal, drin gesehen haben. Das ist zum Teil das Run-Game, das nicht so gut war. Die Offensive Line war jetzt gegen die Steelers wirklich ein Problem. Und dass Matt Ryan jetzt 3 sehr, sehr gute Spiele hatte, Das ist einerseits natürlich positiv. Auf der anderen Seite, A, kann man das von ihm nicht jede Woche erwarten. Also man kann nicht jede Woche erwarten, dass er solche Leistungen abliefert, damit du eine Chance hast, Spiele zu gewinnen. Und B, wie gesagt, die guten Spiele waren jetzt alle in einem Dome und die meisten eben auch gegen schlechte Defenses. Also die Falcons für mich, die haben jetzt ein bisschen, der Schedule wird jetzt für Atlanta ein bisschen leichter die nächsten 4-5 Wochen, glaube ich. Die müssen sie aber halt auch alle gewinnen. Also die müssen jetzt, ich glaube, sie haben jetzt 5 Spiele, die alle gegen Teams sind, die nicht unbedingt besser, die nicht talentierter sind als sie, sagen wir es mal so. Und danach spielen sie, glaube ich, in New Orleans. Und bis zu dem Saints-Spiel müssen die jetzt alles gewinnen. Das können sie auch schaffen. Aber für mich ist es leider so, wie es im Moment aussieht, gerade auch mit den Verletzungen eben defensiv, ist es für mich im Moment ein Team, das trotz einer talentierten Offense auch von den Playoffs echt ein gutes Stück weg ist.
Dann noch ein zweites Team, wo ich gerne deine Erklärung hören möchte. Ein Team, das vor der Saison auf Platz 20 bei dir war. Ein Team, das es nicht geschafft hat, die Browns zu schlagen. Und das Team ist bei dir auf Platz 9 in den Top 10. Die Baltimore Ravens, noch vor den Jags, den Eagles, den Steelers. Würde ich so nicht unterschreiben. Dafür ist mir das offensiv und defensiv noch ein bisschen zu inkonstant insgesamt. Bitte erklären Sie sich, Herr Franke.
Also ich finde, in der AFC ist gerade echt so ein bisschen das Thema, dass es kaum ausbalancierte Teams gibt. Also du hast natürlich die Chiefs, die offensiv alles kaputt schießen können, aber defensiv eigentlich riesige Löcher haben. Die Jaguars, die mehr oder weniger das genaue Gegenteil sind. Die Chargers sind defensiv gerade anfälliger, als man es eigentlich gedacht hat. Ohne Bosa natürlich vor allem auch. Für mich sind die Bengals, die ich ja auch sehr, sehr weit oben habe, sind eins der ausgeglichensten Teams in der AFC aktuell. Die Patriots sind meiner Meinung nach auf dem Weg dahin und ich glaube, sie werden da auch wieder hinkommen. Und die Ravens sind dann so ein bisschen für mich das dritte Team, was, wenn wir von ausgeglichenen AFC-Teams gerade sprechen. Das ist zum einen natürlich die Offense, also du hast schon recht, die Offense ist jetzt noch nicht auf einem Level, wo wir sagen können, die sind Woche für Woche irgendwie für 25 Punkte gut, das sicher nicht. Aber Flacco spielt halt wirklich deutlich besser als die letzten Jahre. Das Passspiel generell sieht viel besser aus. Die neuen Receiver haben da eine große Rolle. Die Offensive Line ist sehr, sehr gut. Und defensiv ist es jetzt nicht die Jaguars Defense, das stimmt schon. Aber es ist trotzdem noch besser als so gut wie alles außerhalb von Jacksonville, was in der AFC rumläuft. Also ich finde gerade die Pass Defense, auch wenn der Pass Rush eigentlich nicht so stark ist, aber die Pass Defense als Gesamtkonstrukt ist einfach extrem gut. Und klar, man könnte die Ravens auch ein, zwei Plätze tiefer haben, aber ich sehe sie im Moment dadurch, dass Jacksonville so inkonstant offensiv ist, eben durch Blake Bortles, und da kommen wir ja später noch drauf, sehe ich sie im Moment zum Beispiel auch zu den Jaguars.
Na gut, wenn wir reden wir wirklich über Blake Bortles heute? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, man könnte jetzt auch noch mit dir über die Bengals auf Platz 4 diskutieren, ja. Was ich sehr hoch finde. Aber wir wollen natürlich auch zu den Previews kommen, da haben wir einiges für euch. Platz 3 die Saints, Platz 2 die Chiefs, Platz 1, kann man das schon verraten? Ja, ist schon veröffentlicht. Platz 1 die Rams, gehe ich mit. Ich würde persönlich die Saints tatsächlich auf Platz 2 haben. Überraschend, ne? Ist auch mein Super Bowl-Tipp. aber wir machen weiter und zwar mit Woche Nummer 6.
NFL Preview.
Und da kommen wir natürlich, beziehungsweise fangen wir an mit dem Donnerstagsspiel, wie sich das gehört. Heute Nacht spielen die Philadelphia Eagles gegen die New York Giants. Die Eagles sind 2-3, die Giants 1-4. Und wir machen das wie immer bisher in dieser Saison. Ich mache so ein kleines Mini-Recap von beiden Teams und dann führst du danach das Ganze in diesem Matchup zusammen. Lass uns kurz über die Giants reden, beziehungsweise über beide, aber ich fange mit den Giants an. Die haben verloren gegen die Panthers, ganz bitter, dank eines 63-Yard-Monster-Kicks von Graham Gano. Wirklich Wahnsinn, weil der sah ja aus, als würde er noch ein paar Yard länger gehen können. Ja. Das Problem bei den Giants sind, wie wir es erwartet haben, nicht die Waffen in der Offense. Ja? Also Barkley wird viel kritisiert, auch von dir, dass er so ein Hit-or-Miss-Kandidat ist. Ne? Also entweder hat er einen langes Play oder halt auch gerne mal ein paar Minus-Yards. Aber wenn man sich das mal anguckt, er ist zwar vielleicht von Play zu Play inkonstant, aber unterm Strich produziert er jedes Spiel. Bisher zumindest. Auch dank seiner Receiving-Skills vor allem. OBJ hat endlich einen Receiving-Touchdown und er hat sogar einen Passing-Touchdown.
Ja.
Wenn ich das richtig gehört habe in der Übertragung, das war der weiteste Passing-Touchdown der Giants seit letzte Woche, Week 6. Letzte Saison, Week 6, so.
Ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist mal bitter für Eli Manning, oder?
Das ist richtig bitter. Das ist
Armutszeugnis.
Eins der großen Themen und ist ja auch das, was viele von euch haben es ja wahrscheinlich mitgekriegt, was Odell Beckham auch ganz offen in einem Interview vor dem Spiel kritisiert hat oder angesprochen hat, dass sie eben nicht gut genug sind im Downfield-Passing-Game. Und das ist natürlich, also er hat mehr oder weniger hat er Eli Manning, so nett es noch ginge, öffentlich kritisiert.
Vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht.
Ja.
Die Eagles, sie fliegen jetzt noch nicht so richtig, ne? Außer vielleicht muss man rausnehmen, Fletcher Cox und Brandon Graham in der D-Line, die spielen eine extrem starke Saison, vor allem was den Pass-Rush angeht. Aber Carson Wentz ist noch nicht der MVP-Kaliber. Carson Wentz der letzten Saison. Die Secondary, Jesus Maria. Also es wird nicht besser. Ich habe ja die letzten Wochen schon immer mal angedeutet, dass die Secondary nicht so auf Zack ist. Und wir haben auch letzte Woche gesagt, die Vikings-Offense, diese Vikings-Offense, kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Und das kam sie auch. Jalen Mills hatte mit Adam Thielen seine liebe Mühe und Not, aber das hatten sie eigentlich alle, weil Adam Thielen einfach überragend stark ist momentan. Sydney Jones, der Slot-Cornerback, hat bei 5 Bällen in seine Richtung 5 Receptions zugelassen und hatte, glaube ich, dann auch noch 2 Missed Tackles obendrauf, hat einiges, also er hat im Prinzip nichts verteidigt bekommen. Und die ansonsten so starke O-Line, du hast es schon angesprochen, ist bisher auch noch nicht so stark, wie zum Beispiel letztes Jahr. Vor allem ein Spieler ist dir da besonders ins Auge gesprungen.
Genau, das ist Lane Johnson, der Right Tackle, eigentlich einer der besten, wenn nicht der, also letztes Jahr war er der beste Right Tackle in der NFL und auch ein großer Grund dafür, dass die Offensive Line insgesamt so stark war. In dieser Saison noch überhaupt gar nicht. Also über die letzten Wochen hat er konstant in jedem Spiel echt viele Pressures zugelassen, war in, ich habe es dann mal nachgeschaut, weil ich habe es dann für diese Woche, dann habe ich es für die Woche davor, dann dachte ich, gut, irgendwann, ob es den Trend die ganze Saison über gibt. Und tatsächlich war er in jedem Spiel bisher der Eagles-Spieler, der die meisten oder geteilt meisten Pressures zugelassen hat. Wer den Linval Joseph Return-Touchdown vom Vikings Defensive Tackle, wer den sich nochmal anschaut, der sieht auch, dass der auch zu, also eigentlich mindestens 90% auf Lane Johnson geht, weil die Vikings mit einem ganz normalen Four-Man-Rush kommen, Johnson aber sofort geschlagen wird und das führt dann eben, also Johnsons Gegenspieler quasi forciert den Fumble, den Joseph dann zurückträgt. Und die Vikings, also die waren jetzt gar nicht so aggressiv und kreativ im Blitzing, wie sie es in anderen Spielen schon waren, haben mehr so mit Stunts und dem Foreman-Pressure gearbeitet. Ich fand vor allem auffällig, dass sie aus der ganz normalen, also aus dem ganz normalen Foreman-Rush eben Druck erzeugt haben. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen für die Philadelphia Eagles. Teilweise hat auch Carson Wentz den Ball zu lange gehalten. Also da ist er, glaube ich, mit seinen Reads noch nicht ganz so schnell. Der Offense, der Eagles-Offense generell fehlt immer noch ein bisschen die Explosivität aus dem letzten Jahr. Man sieht es, in manchen Momenten erkennt man die wieder.
Warte, ganz kurz ein Satz noch zu Lane Johnson. Man mag ja über Colin Coward sagen, was man will. Und ich bin auch nicht sein größter Fan und du schon gar nicht, soweit ich weiß.
Nee, ja.
Das ist ein Moderator aus den USA, wer ihn nicht kennt, der sehr, ja,
Hot
übertriebene,
Take.
Was?
Hot
Wie
take.
Würdest du es nennen?
Hot Take.
Ja, sehr hotte Takes und auch ganz oft sehr übertrieben und so. Aber es kann ich jedem empfehlen, wie er Lane Johnson fertig macht. Das ist schon wirklich ein Highlight. Also was auch so Arbeitsmoral angeht. Lane Johnson hat nämlich letztes Jahr gesagt, er hat lieber Spaß und gewinnt einen Super Bowl, als dass er unglücklich ist und 5 gewinnt. Und diese Arbeitsmoral, auf der hackt Colin Coward so richtig schön rum. Ja, und es sieht ganz danach aus, ja, vielleicht hat er Spaß, auch wenn ich nicht glaube, dass er momentan viel Spaß hat bei der Arbeit. Aber dann wird's halt auch nichts mit noch einem Super Bowl.
Ja, ist ja so ein bisschen ein generelles Thema, was in Philadelphia so ein bisschen jetzt so langsam kursiert, ob die dann doch zu lange ihren Super Bowl-Sieg genossen haben und die, alles, was da so danach noch Talkshows und Bücher und was auch immer machen und hier noch ein Auftritt und da noch ein Auftritt, ob sie das vielleicht ein bisschen vom Kopf her auch zu lange sich damit befasst haben, weil es gibt ja an sich, individuell ist die Offensive Line ja zusammengeblieben und hat ihren Left Tackle sogar noch zurückbekommen, der ja dann letztes Jahr einen Großteil der Saison verpasst hat, verletzt. Also es gibt eigentlich keine Erklärung jetzt zu sagen, ja gut, die Line hat halt 3 Spieler verloren oder ist irgendwie, ist schon sehr alt oder sowas. Also das alles, das sind eigentlich, das sind keine jetzt plötzlich erklärbaren physischen Probleme. Und ich glaube, man kann auch so langsam anfangen, ein bisschen das Playcalling, also das offensive Playcalling in Philadelphia zu hinterfragen, generell das offensive Coaching. Die Eagles sind bisher eins der schlechtesten Scoring-Teams in der ersten Hälfte, was ja auch dann, also ist natürlich zum Teil auch Zufall, aber hat auch viel mit Play-Scripting zu tun, wie du dich auf eine Defense, so ein bisschen auch Vorbereitung einfach. Also wenn du sehr gut auf die Defense vorbereitet bist und vielleicht die ersten Plays scriptest, dann ist ja die Chance schon mal höher, dass du irgendwie am Anfang punktest. Und dann in den letzten Spielen auch oft die Balance nicht gepasst zwischen Run-Game und Passing-Game, gerade auch in engen Spielen. Dazu kassieren sie viel zu viele Strafen, viel mehr als letztes Jahr. Die Red Zone Offense ist nicht ansatzweise so gut wie letzte Saison. Also da kann man vielleicht auch ein bisschen hinterfragen, ob da die Abgänge von Frank Reich und John DeFilippo nicht doch einen größeren Impact haben, als wir das vor der Saison dachten. Also das heißt jetzt nicht, dass Doug Peterson ein schlechter Coach ist oder sowas, aber dem fehlen jetzt ja einfach quasi zwei seiner engsten Vertrauten, die letztes Jahr mit ihm zusammen quasi das alles bestritten haben. Gute Nachricht jetzt für die Eagles. Mit den Giants wartet jetzt eine Offensive Line, die insgesamt wahrscheinlich eine der 5-6 schlechtesten der NFL ist. Gerade eben die rechte Seite. Das war zwar gegen Minnesota auch so. Also die Vikings haben ja sogar eine noch schlechtere Line als die Giants. Aber Kirk
Eric Flowers nicht entlassen jetzt auch?
Genau, Eric Flowers gerade entlassen, der ja eh auch schon gebencht wurde vor 2 Wochen, glaube ich. Nicht, dass jetzt Jess Wheeler dahinter die Antwort wäre.
Aber erwähnenswert, ehemaliger First-Round-Pick.
Genau, ja, ist jetzt auf dem Markt. Wurde, glaube ich, auch noch, zumindest Stand jetzt, gibt es da keine Updates, ob da irgendein Team Interesse hat.
Warum auch?
Ja gut, der wird sicher irgendein Team finden. So O-Liner, die mal Erstrunden-Pick ja, waren, ja. Irgendwo kommen die immer noch mal unter. Genau, aber gegen Minnesota, Vikings-Line auch schlecht, aber Kirk Cousins spielt halt einfach unfassbar gut gerade und eben auch gegen Pressure. Das kann man jetzt von Eli Manning nicht gerade sagen, der hat eher relativ große Probleme mit Pressure und ich vermute, dass es auch eine der prägenden Storylines für das Spiel wird. Also du hast ja gesagt, die Eagles Secondary ist ein Riesenproblem, dementsprechend ist es auch essentiell wichtig, dass sie schnell zu Manning kommen, weil sonst haben die Giants ohne Frage die Waffen, um Philadelphias Defense Probleme zu bereiten. Es ist nicht so, als würde Eli keine tiefen Pässe versuchen. Da ist er so ein bisschen, sagen wir mal, im unteren Mittelfeld der Liga, was die reinen, wie häufig wirft er tief, Statistiken angeht. Er ist halt nur einfach echt schlecht dabei. Also das ist eher so ein bisschen das Problem. Oft gibt er seinen Receivern auch da überhaupt keine Chance, den Ball zu erreichen. Accuracy da ein großes Problem. Auch sonst einfach inkonstant. Es gibt immer wieder so ein bisschen, finde ich, diese Momente, wo man den Eindruck hat, dass er das Feld und die Defense überhaupt nicht mehr richtig lesen kann. War jetzt auch gegen die Panthers teilweise so, gerade bei den Turnovers. Und dann hat man zwischendurch so, hat er diese Geistesblitze und plötzlich führt er die Giants dann gegen Carolina zurück ins Spiel. Also Eli ist sehr, sehr inkonstant und das Downfield-Passing-Game klappt eben gar nicht. Wenn dann jetzt noch die Offensive-Line-Probleme dazukommen und den Eagles gelingt, ihn unter Druck zu setzen, dann wird das auf jeden Fall ein ganz, ganz schweres Spiel für die Giants, obwohl sie die Waffen haben, genau wie die Vikings ja auch, um die Eagles Secondary vor Probleme zu stellen.
So, du hast gesagt, in Punkt 1,5 Stunden musst du schlagartig los und die Aufnahme ja. beenden. Ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit den Sonntagsspielen. Und ich fange mit einem Spiel an, das ich live sehen werde. Vor Ort. Die Seahawks gegen die Oakland Raiders, das erste Spiel in London dieses Jahr. Ich bin auf jeden Fall da. Ich habe noch für viel zu viel Geld bei eBay Karten bekommen. Darfst du keinem erzählen eigentlich. Und du bist wahrscheinlich beruflich da. Steht das schon fest?
Steht noch nicht fest. Weiß ich noch nicht.
Steht noch nicht fest. Ah, spontan vielleicht mal eben nach London jetten. Cosmopolitan, Adrian Franke.
Absolut.
Es ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, auf das ich mich besonders freue, also das Spiel als solches, die beiden Teams, zwei Mannschaften aus dem eher unteren Drittel der Liga, zwei Mannschaften mit eher, sagen wir mal, klassischen Ansätzen in der Offense, viel Laufen vor allem. Ich habe ja letzte Woche gesagt, irgendwie gefällt mir nicht, was ich von der Offense in Oakland sehe. Und ich habe das behauptet, ohne das näher auszuführen, ohne großartig, ich sag mal, Beweise dafür zu haben. Das ist eigentlich nicht so meine Devise. Ja, ich finde, man sollte schon solche Sachen dann auch irgendwie belegen können. Ich habe es dann eher so auf meine Abneigung, was John Gruden angeht, geschoben. Ich musste aber sehr lachen in einer Situation, jetzt beim Spiel gegen die Chargers, beziehungsweise auch ein bisschen weinen nebenbei. Die Raiders waren an der 1-Yard-Linie. Du weißt, worauf ich hinaus will. Du hast Marshawn Lynch im Backfield, seines Zeichens nach wie vor einer der besten Inside-Runner der ganzen Liga, Powerbacks der ganzen Liga, der in dieser Saison 3,5 Yards after Contact macht und lässt den Ball lieber werfen von Derek Carr und der wirft eine Interception zu einem D-Liner. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Dieses ganze Prozedere. Ja. Aber weißt du, was ich schön finde? Dass John Gruden und Pete Carroll können jetzt in London zusammen sich so ein paar Tipps und Tricks geben, was Goal-Line-Play-Calling angeht. Können sich austauschen, wie man am besten Marshawn Lynch an der 1-Yard-Linie nicht einsetzt. Schön bei einem Tee in London. Ja. Toll. Ganz toll. Da freue ich mich besonders drauf. Auf der anderen Seite haben wir die Seahawks, die positiv überrascht haben gegen die Rams. Haben zwar trotzdem verloren, aber positiv überrascht. Also ich weiß noch, wie ich mich letzte Woche lustig gemacht habe über das Matchup zwischen der D-Line der Rams und der O-Line der Seahawks. Die O-Line hat aber echt gut funktioniert. Das habe ich nicht so kommen sehen, haben kaum Druck zugelassen, im Running Game gut geblockt. Ist halt die Frage, ob sie es wiederholen können, weil an einem guten Run-Game hängt bei den Seahawks einfach wirklich jede Menge.
Ganz genau, zumindest in dem Spiel muss man eigentlich davon ausgehen, dass sie es wiederholen können, weil die Offensive Line der Seahawks ist dieses Jahr auf die ganze Saison gesehen eigentlich nicht so schlecht. Also das ist eine durchschnittliche Line, würde ich sagen, was ja für die Seahawks schon echt ein Fortschritt ist. Und der Raiders Pass Rush ist halt, da haben wir jetzt ja auch schon oft genug drüber gesprochen, Khalil Mack Trade und John Gruden, der dann sagt, es ist schwierig, Pass Rusher zu finden und so weiter. Raiders Pass Rush ist ein riesiges Problem. Die ganze Defense bei Oakland ist ein großes Problem. Das betrifft auch die Run-Defense ganz konkret. Secondary hat immer wieder größere Löcher. Oakland kann dieses Jahr einfach nicht viele Teams stoppen. Und nachdem die Seahawks jetzt gegen die Rams so ein bisschen was wie eine Art Breakout, wenn man so will, offensiv hatten, schwart mir da eigentlich für die Raiders defensiv wieder Böses. Also ich hatte es, glaube ich, gestern oder vorgestern getweetet, dass das Spiel der Seahawks gegen die Rams, glaube ich, für mich die Partie war, die den offensiven Scheme-Ideen und dem, was wir in der Offseason analysiert haben, wie das in Seattle aussehen könnte oder wie sie sich das vorstellen, den Scheme-Ideen von Schottenheimer und letztlich auch von Pete Carroll eigentlich mit Abstand am nächsten kommt von allen Spielen bisher dieses Jahr. Also das heißt, ein vielseitiges, dominantes Run-Game, die haben ja fast 6 Yards pro Run erlaufen gegen die Rams, kombiniert eben mit Play-Action-Downfield-Shots, also aus den Run-Formationen dann Play-Action-Passspiel und 1-gegen-1-Matchups erzwingen und dann daraus eben deine Big Plays im Passspiel kreieren. Und genau das haben sie gegen die Rams gemacht. Wir waren im Run-Blocking, war das sehr, sehr vielseitig, also haben da Zone und Power miteinander vermischt, haben beim einen Snap Fullback als Lead-Blocker, dann beim nächsten wieder Misdirection, haben den Jet-Sweep mit eingebaut, den inzwischen ja echt viele Teams in der NFL spielen. Immer wieder auch Pull-Blocker gehabt. Also war so ein bisschen von allem was dabei. Russell Wilson als diese permanente Bedrohung eben für die Defense über den Zone-Read, auch wenn er selbst gegen die Rams ja tatsächlich keinen einzigen Run hatte. Genau den Ansatz erwarte ich jetzt auch gegen Oakland. Und ich würde ehrlicherweise davon ausgehen, dass der noch deutlich besser funktionieren wird als gegen die Rams. Während auf der anderen Seite jetzt, klar, die Seahawks haben das Spiel dann letztlich, es klingt jetzt sehr, sehr positiv, aber sie haben es dann letztlich trotzdem verloren, was natürlich primär an der Offense der Rams liegt. Davon ist Oakland dann doch ein ordentliches Stück weit weg. Das sind natürlich einerseits Fehler von Derek Carr, du hast eben gesagt, die Interception. Der hat jetzt schon mehrere Interceptions dieses Jahr, wo man eigentlich sagen muss, das ist völlig absurd und das darf doch niemals passieren. Ich bin voll bei dir. Der beste Part dieses Raiders-Teams aktuell ist Marshawn Lynch und das Run-Game. Aber das reicht halt nicht, auch wenn das teilweise sehr, sehr gut aussieht.
Ja, vor allem, wenn er nicht eingesetzt wird. Genau, wenn er dann noch in den richtigen Momenten. Es war ja sogar Third Down, ne? Also es war ja nicht mal so, dass man danach noch die Chance bekommen hätte, wenn er eine Incompletion geworfen hätte, dass man es dann halt irgendwie im zweiten, dritten Versuch hätte machen können. Nee, es war Third Down.
Ja.
Jesus.
Und bei den Raiders muss man ja auch dazu sagen, dass die Offensive Line ganz weit von diesem dominanten Level, das sie vor 2 Jahren hatte, weg ist. Da sind natürlich auch Verletzungen ein bisschen dabei, aber die Offensive Line ist jetzt nicht, vor 2 Jahren waren die ja so echt so an dieser Powerlines, die alles so weggeräumt hat. Davon sind sie jetzt auch weit weg. Seattle's Defense ist im Passspiel verwundbar, und zwar nicht nur durch die Rams, weil einerseits der Pass Rush bei Seattle auf der anderen Seite ganz weit von dem eigenen Level, was sie vor ein paar Jahren noch hatten, weg ist. Und natürlich die Verletzung von Earl Thomas, das haben wir immer wieder gesehen in den letzten Jahren, wenn er nicht dabei ist, dann ist Seattle viel anfälliger für lange Pässe. Ich glaube aber eben einfach in dem Matchup nicht dran, dass die Raiders das jetzt irgendwie konstant ausnutzen können.
London-Spiele sind trotzdem immer ein bisschen anders,
das stimmt,
als
ja.
alle anderen. Ja. Kommen wir zum Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Atlanta Falcons. Über die Falcons haben wir ja schon gesprochen. Die sind 1-4. Du hast noch so ein bisschen Hoffnung geäußert eben. Aber wenn man das realistisch betrachtet, sollte das eigentlich das schon gewesen sein für diese Saison. Selbst wenn sie das Spiel gegen die Buccaneers gewinnen, liegt die Wahrscheinlichkeit, die Playoffs noch zu schaffen, bei unter 10%. 2-4 Teams, dass die noch die Playoffs wuppen, liegt bei unter 10%. Und vor allem, wenn man sich die Division anguckt und die Conference, ja, also die NFC generell anguckt, wo es halt wirklich nicht so einfach ist, in die Playoffs zu kommen. Die Panthers zum Beispiel sind 3-1, die Saints sind 4-1 momentan. Aber auch bei den Buccaneers läuft's nicht mehr so doll. Also man hat ja stark angefangen, aber dann auch relativ stark nachgelassen. Das Spiel ist mal wieder so eins, was Richtung Shootout gehen sollte.
Absolut.
Weil hier spielen zwei der fünf schlechtesten Defenses gegeneinander, was zugelassene Yards per Game angeht. Und zwei der zumindest potenziell etwas besseren Offenses.
Definitiv. Also gerade Atlanta jetzt dann wieder zu Hause im Dome, habe ich ja eingangs gesagt, beziehungsweise beim Powerranking gesagt. Da erwarte ich von der Offense auch wieder mehr. Ja, die Defense muss man inzwischen als eine der schlechtesten in der ganzen NFL einstufen. Kommt man nicht drum rum. Grady Jarrett ist jetzt auch immer noch fraglich, könnte also wieder ausfallen. Das heißt, wir haben vielleicht wieder die Situation, dass den Falcons auch an der Line of Scrimmage wichtige Spieler fehlen. Das Offensiv, also was die Offense bei den Falcons angeht, es ist vom Playcalling, vom Offense-Design her, ist es immer noch für mich und natürlich individuell sowieso eine Offense, die eigentlich jedem Team Probleme bereiten sollte. Und die Buccaneers, also wir haben die jetzt noch vor zwei Wochen gegen die Bears in Erinnerung, wie die da komplett auseinandergefallen sind. Die Buccaneers-Defense ist vom Scheme her extrem vorhersehbar. Also die machen nichts, die sind überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise jetzt eine exotische Disguise-Defense, wo man nicht weiß, was kommt und sie nach dem Snap nochmal umstellen oder irgendwas, sondern du weißt bei den Buccaneers als Offense ganz oft, welche Coverage jetzt kommt. Und dann geht es eigentlich nur darum, für die Offense, also A, entweder die individuell zu schlagen oder eben durch bestimmte Scheme-Konzepte diese Defense-Zonen zu überladen oder Route-Kombinationen zu haben, die eben bestimmte Spieler aus dem Spiel nehmen, solche Sachen. Das kann Atlanta, auf jeden Fall. Das haben sie dieses Jahr auch schon oft genug gezeigt. Da muss man auch mal Steve Sarkisian loben, den Offensive Coordinator. Bei den Buccaneers, also die Defense bei den Buccaneers ist eigentlich fast noch schlechter als die von den Falcons, muss man ehrlicherweise sagen, zumindest was die Pass-Defense angeht. Die haben zwar viel investiert in der Offseason, gerade in die Defensive Line, haben damit aber für meinen Geschmack die Run-Defense zwar stabilisiert, aber was den Pass-Rush angeht, ist das nicht bedeutend besser geworden. Und dann ist die Secondary dahinter eben noch ein größeres Problem. Die Buccaneers sind kein Team, was jetzt wahnsinnig viel blitzt. Das heißt, auch da, wenn sie da sich nicht drastisch umstellen, ist jetzt keine Heilung quasi auf Knopfdruck drin. Die spannende Geschichte natürlich ist jetzt der erste Start von James Winston bei den Bucks. Wirft ein bisschen so die Frage auf, ob sie auch mit ihm diese Downfield-Offense spielen, die sie ja mit Ryan Fitzpatrick hatten. Eine extrem vertikale Offense, eigentlich nicht Winstons Stärke, aber letztes Jahr haben wir eben gesehen, vor allem wie gefährlich auf diese mittlere Distanz sein kann. Und so, glaube ich, kann diese Offense auch mit ähnlichen Route-Kombinationen und ähnlichen Konzepten auch sehr gut funktionieren. Und unterm Strich muss bei beiden Teams aktuell und wahrscheinlich auch für die mittelfristige Zukunft muss die Passing-Offense das jeweilige Team tragen. Das gilt genauso für die Buccaneers, die nicht nur auch eine sehr schlechte Defense, sondern auch überhaupt kein Run-Game aktuell haben.
Jameis Winston, guter Fantasy-Start diese Woche.
Ja, würde ich
Stimmst
auch sagen.
Stimmst du mir zu?
Ja.
Kommen wir zu einem Spiel, was ich für ein sehr spannendes Spiel halte. Die 2-2-1 Steelers gegen die 4-1 Bengals. Die Bengals sind in deinem Power-Ranking, ich habe es schon erwähnt, auf Platz 4. Die Steelers hingegen trotz einer sehr guten Leistung, vor allem defensiv gegen die Falcons, nur auf Platz 12. Die Defense war überraschend stark, erfreulicherweise. TJ Watt mit einem brutal guten Spiel. Mhm. Die Secondary hat gegen die starken Atlanta Receiver ein gutes Spiel gemacht. Joe Hayden sah gut aus gegen Julio Jones, außer da am Ende, wo Julio dann noch mal ein paar Pässe fangen durfte. Also laut deinem Ranking sollten die Bengals das problemlos nach Hause fahren. Ich würde da dagegen halten und sogar dagegen wetten.
Oha. Also sagen wir es mal so, die Steelers hatten...
Oh, haben wir Besuch bekommen? Jetzt,
also nicht im Zimmer, aber jetzt gerade draußen.
Ja, das lassen wir drin. So klar. Der Football-Nachwuchs.
Absolut. Die Steelers hatten gegen Atlanta ihr bestes Spiel im Pass-Rush, das stimmt, und wahrscheinlich generell defensiv ihr bestes Spiel in der ganzen Saison. Und das hatte viel mit dem Blitzing für mich zu tun. Also sie haben fast die Hälfte der Passing-Snaps gegen Atlanta geblitzt. Matt Ryan hat da nur relativ wenig, also einen Touchdown-Pass dann gegen den Blitz geworfen, aber nicht viele Pässe angebracht, 5 Sacks eingesteckt. Steelers haben die Line of Scrimmage gegen ja eigentlich eine okaye, sagen wir jetzt mal, Offensive Line der Falcons dominiert. Und ich denke, dass sie das gegen Cincinnati auch können. Also das wird sicher ein ganz kritisches Matchup sein. Cincinnati gegen Miami, offensiv nicht gut, muss man fairerweise sagen. Die Defensive Front hat das Spiel am Ende gewonnen, während die Offense gerade am Anfang des Spiels echt Probleme hatte. Da hat gerade im Passspiel die Explosivität komplett gefehlt. Was man sagen muss, Bengals sind extrem stark gegen den Blitz dieses Jahr. Also über ihre Play-Designs, über Andy Dalton auch individuell. Und schaffen es da gegen den Blitz auch echt oft in den letzten Spielen Big Plays zu kreieren. Da ist Tyler Boyd natürlich ein Faktor, als dieser schnelle Underneath-Receiver. Genau wie Joe Mixon. Ich will mehr von der Offensive Line sehen, die inzwischen schon wieder ziemlich wackelig unterwegs ist. Haben wir Anfang der Saison ja noch gelobt. Während die Steelers eben nach wie vor eine sehr, sehr gute Offensive Line haben. Die haben jetzt gegen Atlanta eben auch im Run-Game die Line of Scrimmage, also auf der anderen Seite des Balls quasi, die Line of Scrimmage dominiert.
Ja, Villanueva, ne?
Bitte?
Vor allem. Villanueva.
Ja, also fast alle irgendwie. Also ich habe mir gestern das Tape angeschaut von dem Spiel und habe, glaube ich, irgendwie getweetet sowas in die Richtung, wenn du Offensive Lineman in Pittsburgh bist, dann musst du pullen können, weil die Pullblocker aus allen Richtungen schicken. Also Pullblocker, wer nicht weiß, ein Blocker, der quasi hinter der Line nach dem Snap durchzieht und auf der anderen Seite einen Spieler blockt. Sehr, sehr vielseitig, was generell die Run-Designs, die Blocking-Designs da angeht gegen Atlanta, das hat mir sehr gut gefallen. Im Passing-Game für mich immer noch zu viel mit Isolation-Routes, also dass die Route-Konzepte wenig aufeinander aufbauen. Das war ja auch unter Todd Haley die letzten Jahre oft so. Ich glaube, dass Pittsburgh da noch viel besser sein könnte, wenn sie mehr aus Bunch- und Stack-Formations spielen würden, also mehr ihren Receivern noch helfen, quasi in den Routes. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, dass es, was sie gemacht haben, gegen die Falcons funktioniert hat. Antonio Brown, der auch ein sehr, sehr gutes Spiel hatte. Cincinnati's Pass-Defense ist aber definitiv stärker als die der Falcons.
Also gehst du mit den Bengals?
Ich habe auf die Bengals, glaube ich, getippt, ja.
Ich habe letzte Woche vergessen, das Donnerstagsspiel zu tippen. Das darf mir nicht, da muss ich auch noch eine Erinnerung an alle anderen, die in unserem Tippspiel sind, das Donnerstagsspiel nicht vergessen. Weißt
du, ich habe es nämlich auch einmal vergessen. Ich bin dazu übergegangen, wenn es mir irgendwie am Montag einfällt oder so, dann tippe ich einfach schon mal den nächsten Spieltag und kann man ja immer noch ändern. Aber wenn der Spieltag quasi schon mal getippt ist, dann hat man zumindest ein Ergebnis mal drin.
Wertvolle Punkte habe ich liegen lassen. Ja. Dafür habe ich die Browns richtig getippt und zu denen kommen wir jetzt. Mensch, welch Zufall, welche Überleitung. Die Browns, liebe Leute, spielen gegen die Los Angeles Chargers. Es war zäh gegen die Ravens, aber mal wieder ein Spiel, was sie eng gehalten haben, mal wieder ein Spiel, was sie in die Overtime gebracht haben und diesmal haben sie sogar in der Overtime gewonnen. Gegen die Ravens Defense darf man schon mal ein zähes Spiel machen und wenig Punkte. Auf der anderen Seite die eigene Defense, ich finde, da kommt so langsam immer mehr das Talent zum Vorschein, was man sich die letzten 2 Jahre da zusammen gebastelt hat und zusammen gedraftet hat vor allem. Ich meine, Denzel Ward wurde 14 Mal von Joe Flacco anvisiert. Generell gehört er, habe ich gesehen, zu den meist anvisierten Cornerbacks der Liga. Ich glaube, der am zweithäufigsten, macht aber einen extrem guten Job. Also ich glaube, da denken viele Koordinator, den Rookie. Den wollen wir mal testen, so ungefähr. Aber der schlägt sich echt gut. Jabril Peppers jetzt mit einem guten Spiel gegen die Ravens. Miles Garrett spielt super solide. Aber jetzt wartet das nächste starke Team. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Browns haben echt keinen einfachen Schedule jetzt zum Start in die Saison. Die Chargers haben die Raiders geschlagen. Und mein Eindruck ist, da findet sich alles so ein bisschen besser zusammen jetzt bei den Chargers. In der Defensive so langsam, aber offensiv auch.
Ja, ich glaube, wir hatten letzte Woche ja schon mal das so grob angerissen, dass die Chargers aktuell das tatsächlich gefährlichste Running Back Duo der NFL haben. Das sieht man im Run Game, was ein Top 10 Run Game ist, aber vor allem eben auch darin, wie sie die Running Backs im Passspiel einsetzen. Das wird jetzt vermutlich bald Konkurrenz wieder durch das Saints Backfield Duo bekommen, aber die Chargers sind da sehr, sehr stark, sind ja auch setzen, also viel in der Offense läuft auch über die Running Backs im Passspiel. Philip Rivers spielt eine extrem gute Saison. Fliegt, glaube ich, teilweise immer noch ein bisschen unterm Radar, weil es halt die Chargers sind, aber Rivers sehr, sehr stark und im Moment, also ich warte ja eigentlich fast wöchentlich drauf, dass wir irgendwann so ein Monsterspiel von Keenan Allen dann mal haben, der ja jetzt nicht schlecht ist im Moment, aber dass er irgendwann mal so ein 180-Yard, 170-Yard-Spiel irgendwie sowas Verrücktes hat. Selbst so, wie sie aktuell spielen, ist es für mich eine Top 8, Top 9 Offense. Also auf der Seite des Balls erstmal jetzt keine Bedenken. Mir sind sie defensiv immer noch ein bisschen zu anfällig. Es war jetzt letzte Woche okay, aber die bekommen ohne Joey Bosa nicht genug Druck auf den Quarterback und lassen dann gleichzeitig in der Secondary zu viel zu. Steht natürlich im direkten Zusammenhang miteinander. Da spielt eben auch mit rein, dass die Chargers nur sehr, sehr ungern blitzen. Sie sind da sehr vorsichtig, sehr konservativ. Ich vermute, weil sie die Struktur ihrer Zone-Coverage dahinter aufrechterhalten wollen. Und ohne Bosa heißt das eben im Umkehrschluss einfach, dass sie im Moment zu selten zum Quarterback kommen. Und das wird gegen die Browns jetzt nicht leichter. Cleveland hat an sich eine klare Schwachstelle auf der linken Seite mit Desmond Harrison. Ansonsten aber ist das, was die Browns da haben, in der Offensive Line ziemlich, ziemlich stark. Wenn die Chargers jetzt nicht total kreativ in ihren Pressure-Paketen werden, dann weiß ich halt nicht, ob sie diese Schwachstelle so richtig gut ausnutzen können. Also eigentlich, wenn ich jetzt mal im Vakuum überlege, dann will ich sehen, wie die Chargers mindestens 5-6 Mal in dem Spiel Clevelands linke Seite mit Derwin James und Melvin Ingram irgendwie überladen und versuchen so zu Baker Mayfield zu kommen. Weil gerade, wenn Mayfield eine saubere Pocket bekommt, und das haben wir im College auch schon gesehen, das war eine seiner ganz großen Stärken, was er aus der Pocket eben raus dann machen kann, dann ist er als Passer schon sehr, sehr weit. Da sieht man dann die Accuracy, man sieht die Antizipation im Passspiel so richtig. Die Chargers müssen es natürlich schaffen, genau das zu verhindern. Also sie müssen ihn unter Druck setzen und ich glaube, das geht nur, wenn sie mutiger im Blitzing werden. Auf der anderen Seite des Balls auch keine leichte Aufgabe für LA. Cleveland sehr aggressiv mit seinen Blitzen, auch oder umgekehrt, gegen die Ravens waren sie jetzt ein bisschen vorsichtiger. Die Ravens haben eine sehr, sehr gute Offensive Line, also hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, dass sie da vielleicht, so wie Greg Williams auch drauf ist, dass sie da erst recht aggressiv werden. Normalerweise aber sehr, sehr aggressiv und sehr gewillt, in verschiedensten Situationen auch zu blitzen. Sind natürlich aber auch individuell gefährlich im Pass Rush, allen voran Miles Garrett und Larry Ogunjobi. Die Offensive Line der Chargers ist jetzt nicht unbedingt die stabilste in der NFL. Also ich vermute, dass es jetzt wieder ein Ansatz ist für Cleveland, den Pass Rush aggressiv zu betreiben, um den Rhythmus von der Chargers Offense eben da schon direkt zu stören. Also das wird es ist tatsächlich ein spannendes Spiel und ich bin mir nicht so sicher, wer das gewinnt, ehrlich gesagt.
Echt?
Ja.
Ja, also ich habe bisher, glaube ich, jedes Spiel auf die Browns getippt.
Echt?
Außer das erste gegen die Steelers. Aber ich bin sehr überzeugt von den Chargers bislang. Du hast die richtigen Punkte, die noch verbesserungswürdig sind, angesprochen. Ich glaube, da tendiere ich tatsächlich zu den Chargers. Aber
Ich habe
die Browns, den gönne ich jedem Sieg. Das weiß jeder mittlerweile.
Ja.
Und ich sag euch das, meine Bold Prediction, dass sie lange um die Playoffs mitspielen. Ich fühle die kommen.
Ja, also ich hab, glaube ich, auf die Chargers auch getippt, aber es ist kein Spiel, wo ich jetzt denke, so ja, das werden die Chargers schon gewinnen, obwohl ich die Chargers relativ hoch generell einschätze. Also für mich ist das ein ziemlich enges Spiel, weil die Chargers halt defensiv echt noch nicht auf dem Level sind, auf dem ich sie eigentlich gerne sehen würde oder wo ich erwartet hätte.
Die Browns Defense ist unangenehm zu spielen, ja, bislang.
Und in Cleveland, Westküste und Ostküste.
Ja. Mal gucken. Ich bin gespannt. Aber wir haben ja schon gelernt, auch in dieser NFL-Saison mal wieder, dass jeder gegen jeden gewinnen kann und auch, dass die Bills ihren zweiten Saisonsieg holen können.
Absolut.
Die Bills sind 2-3, haben damit den gleichen Rekord wie die Houston Texans, auch 2-3. Und die Bills haben wahrscheinlich ihren zweiten Saisonsieg verbuchen können, weil die Defense gut gespielt hat. Also zum einen zumindest. Mhm. Natürlich auch, dass Josh Allen ausnahmsweise mal nichts Haarsträubendes veranstaltet hat. Und ich hatte es eingangs schon angedeutet, dass sie LeSean McCoy haben, der wieder fit zu sein scheint und damit die Bills ein Run-Game haben. Ich fand, er sah teilweise wirklich aus wie der alte Shady McCoy. Da waren ein paar sehr schöne Cuts dabei. Er war jetzt letztendlich nicht so super effizient. Aber trotzdem, so ein paar Plays waren dabei, wo ich gedacht habe, na, guck mal an, der Mann hat noch was drauf. Das wird den Bills natürlich helfen, auch gegen die Texans. Bei denen funktioniert die Defense auch immer besser. Ich meine, wir haben letzte Woche schon angedeutet, oder was wir letzte Woche angedeutet haben, das hat sich jetzt bestätigt. Also J.J. Watt und Jadeveon Clowney werden einfach immer besser und immer gefährlicher. Mhm. Aber auch die, auch von uns oft gescholtene Secondary der Texans hatte ein wirklich gutes Spiel letzte Woche gegen die Cowboys. Trotzdem, oder vor allem deshalb, sollten die Texans das wuppen, oder? Die Bills, also ihr kommt ein dritter Saisonsieg jetzt schon. Also im sechsten Spiel.
Würde ich auch.
Nein. Ja, 3-3.
Also ich meine,
ich kann es mir nicht vorstellen.
Moment, haben sie die gleiche Bilanz ja auch wie die Eagles zum Beispiel. Ja, da hätten wir mal drauf tippen müssen. Nee, also das ist jetzt wieder ein Spiel, wo ich eher klarer auf Houston auch tippe. Buffalo hat immer noch eine der schlechtesten, oder für mich haben sie die schlechteste Passing Offense der Liga, und das liegt natürlich auch an Josh Allen. Der ist einfach noch nicht bereit für die NFL. Das ist ja genau das, was wir alle vor der Saison gesagt haben, was jeder gesagt hat, der wird noch viel Zeit brauchen, sobald für den die Reads komplexer werden und der irgendwie zum zweiten Read gehen muss oder die Defense nach dem Snap ein bisschen noch was umstellt, wirkt er teilweise komplett verloren. Da läuft er in Sacks rein, wirft Pässe in Coverage, weil er von seinem ersten Read nicht wegkommt, oder wenn er mal wegkommt, dann kommen die Pässe ungenau. Die sind mit Abstand die ineffizienteste Passing Offense. Die Bills haben erst 11 Big Plays im Passspiel, das ist der zweitniedrigste Wert. Für mich ist es insgesamt die schlechteste Offense der Liga, also auch mit Run Game. Shady McCoy wird da auf jeden Fall helfen, gibt ihnen auf jeden Fall so ein bisschen eine Baseline. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass bei aller Josh Allen-Kritik und Receiving-Kritik und was auch immer, dass die Line ja auch nicht gut ist. Also die Offensive Line von den Bills ist ja auch nicht gut.
Ja.
Und dadurch ist natürlich, darunter leidet natürlich auch das Run-Game. Und jetzt wartet mit Houston eine der Top-Run-Defenses bisher in diesem Jahr. Gerade, wie du gesagt hast, Watt und Clowney steigern sich. Also ich finde, man kann im Moment wirklich fast von Woche zu Woche dabei zusehen, wie sie besser werden. Man muss Houston tief outside attackieren. Und das können die Cowboys nicht, weil das Cowboys-Passspiel über die Wide Receiver eine ganz eigene Katastrophe für sich ist. Und wie die Bills das machen wollen, ist mir ehrlicherweise auch ein Rätsel. Also ich vermute mal, dass wir in dem Spiel viel Play-Action von Buffalo sehen. Das nutzen die Bills schon recht häufig, also auf jeden Fall überdurchschnittlich. Wenn du die Secondary der Texans angreifen willst, ohne dich eben dem Pass-Rush und ohne dich komplexen Reads auszusetzen, und beides sind Dinge, die die Bills auf keinen Fall wollen in dem Spiel, dann ist Play-Action neben dem Screen-Game, also Screen-Game natürlich Yards nach dem Catch, dann Play-Action, aber um auch mal lange Pässe zu werfen, sicher das adäquateste Mittel, würde ich jetzt sagen. Und umgekehrt muss man auch dazu sagen, wir haben gegen Minnesota und jetzt in Phasen auch gegen Tennessee auch gesehen, wie Buffalo defensiv eben ein Spiel zerstören kann, wenn der Pass-Rush heiß läuft. Und gegen die Texans hast du da auf jeden Fall die Möglichkeit. Das ist eine der schlechtesten O-Lines der Liga, gerade auf den Tackle-Positionen. Watson hat jetzt gegen die Cowboys wieder ein paar richtig, richtig harte Hits eingesteckt. Ich befürchte, dass das konstant so nicht funktioniert, was bei den Texans. Also, dass Watson sich entweder irgendwann verletzt oder das Passspiel irgendwann einbricht, weil es zu viel Pressure einfach ist. Umgekehrt muss man auch sagen, dass Watson das, was er jetzt seit ein paar Wochen wieder zeigt, er macht das Beste aus den Umständen, spielt teilweise richtig stark, hat mehrere richtig, richtig gute Spiele abgeliefert, zu denen, glaube ich, die meisten Quarterbacks angesichts der Protection in Houston nicht fähig werden. Für mich ist auch ein bisschen die Frage, wieso sie so drastisch von dem eben weggegangen sind, was sie letztes Jahr gemacht haben, wo ja die Line auch schon nicht gut war. Also ganz konkret Play-Action, Run-Pass-Options, diese ganzen Misdirection-Motion-Elemente, um die Defense so kurz zögern zu lassen. Die ganzen Sachen sieht man dieses Jahr viel, viel weniger als letzte Saison. Wäre vielleicht ein Spiel, um das mal wieder ein bisschen auszupacken, weil die Bills Defense, die kommt immer näher an das, was ich vor der Saison eigentlich dachte. Also unsere Bills-Analyse war ja so in die Richtung, Defense kann Top 10 sein und kann die Bills in Spielen halten. War zum Saisonstart überhaupt nicht der Fall. Jetzt kommt Buffalo immer mehr in die Richtung. Und wenn die Texans verhindern wollen, dass Deshaun Watson wieder so viele Hits einsteckt, dann wäre das vielleicht mal ein Spiel, um offensiv auch ein bisschen kreativer zu werden.
Die Chicago Bears spielen gegen die Miami Dolphins, beide mit positivem Rekord. Die Bears sind 3-1, haben ein Spiel weniger, die Dolphins 3-2. Die Bears kommen aus einer Pause, die definitiv ungelegen kam, nachdem man offensiv ja regelrecht explodiert ist. Und wir haben letzte Woche ja nicht über Mitch Trubisky sprechen können. Vielleicht müssen wir da nochmal was sagen. Wir hatten ja gesagt, er sei die Bremse der Offense. Und das war er ja auch in den ersten Wochen. Und ich habe aber mehrfach unterstrichen und erwähnt, wie gut ich diese Offense grundsätzlich finde. Nur Trubisky muss halt besser werden. Ja. Und jetzt haben wir alle gesehen, was passiert, wenn man mal den Fuß von der Bremse nimmt und Gas gibt. Mhm. In Persona von Mitch Trubisky. Diese Offense ist gut, wenn Trubisky zumindest solide spielt. Auf der anderen Seite wollen wir jetzt auch nicht durchdrehen nach diesem Hammerspiel von ihm. Ich meine, wir drehen ja auch nicht durch, wenn Blake Bortles mal wieder ein super Spiel hat, wo er aussieht, als wäre er einer der besten Quarterbacks der Liga. Ja. Ist er dann halt aber auch ganz schnell wieder nicht. Ich glaube, die Range ist bei Trubisky deutlich kleiner als jetzt bei einem Blake Bortles. Also ne, positiv und negativ ist vielleicht ein bisschen enger zusammen. Aber Matt Nagy gibt ihm auf jeden Fall alle Möglichkeiten. Und sie haben alles, diese Offense hat alles, was man braucht. Gegen die Bucks hat man es ja auch gesehen. Also das, was ich schon früher erwartet hatte, was ich auch schon in der Offseason gesagt habe, wie Tariq Cohen einfach als Matchup-Waffe eingesetzt werden kann und wie gut er dann sein kann, wenn jemand wie Trubisky das auch nutzt. Ja, und vor allem diese Mismatches, ich weiß nicht, in welchem Spiel das war, wo ich gesagt habe, er hat immer, ach so, gegen die Cardinals war es, genau. Er hat immer zu den Leuten geworfen, wo Patrick Peterson gerade dran war. Ja, ja. Und nicht zu den schlechteren Matchups für seinen Receiver. Und da war es halt mal genau andersrum. Tariq Cohen wurde vor allem als Receiver dann auch gerne eingesetzt. Und Tariq Cohen gegen einen Linebacker ist halt einfach ein Geschwindigkeitsunterschied, der nicht zu unterschätzen ist. Ich habe auch gesagt, diese Offense, diese ja kreative Offense von Nagy, die braucht Zeit. Und dass die eigene Division das Problem für die Bears sein könnte, habe ich auch vorher gesagt. Aber mittlerweile bin ich überzeugt, auch wenn ich mir die anderen Teams aus der Division so angucke, wenn Trubisky konstanter spielt und konstanter gut spielt, vor allem, dass wir hier ein Playoff-Team sehen.
Das glaube ich auch, ja. Also die Bears.
Ich dachte, du widersprichst mir jetzt.
Nee, die Bears haben halt alles eigentlich, um ein Playoff-Team zu sein, wenn die Quarterback-Frage geklärt ist, in Anführungszeichen. Und ich bin da auch bei dir. Ich bleib da auch erstmal skeptisch. Da ändert jetzt das Spiel gegen diese völlig überforderte Buccaneers-Defense relativ wenig dran. Was man sagen kann, die Play-Designs waren eigentlich die ganze Saison über schon da. Nur Trubisky hat sie entweder nicht gelesen oder falsch gelesen. Oder er hat den Ball accuracy-technisch nicht dahin gebracht. Und gegen die Buccaneers war das jetzt eben der Fall. Also, das waren jetzt auch viele einfach offene Würfe, offene Touchdowns, wo der Spieler mehr oder weniger komplett frei war. Aber der positive Takeaway quasi ist, dass er diese Plays richtig analysiert hat und wusste, wo er mit dem Ball hin muss und ihn dann auch dahin gebracht hat. Also das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, aber ganz klar nicht ausrasten nach dem einen Spiel. Gerade auch jetzt vor dem Dolphins-Spiel, Miami's Defense ist deutlich besser als die von Tampa Bay. Gerade was die Pass-Defense angeht, eigentlich eine solide Defense, haben wir jetzt ja auch gegen die Bengals, haben wir es ja gesagt. Das sah relativ gut aus über weite Strecken. Die haben Qualität eigentlich auf allen Leveln auch von ihrer Defense. Also die Safeties sind sehr, sehr stark. Xavier Howard kann ein sehr guter Cornerback sein, ist aber halt auch echt inkonstant. Und sie haben den Pass Rush an sich auch mit Cam Wake. Die Dolphins sind aber gleichzeitig für mich so ein bisschen aktuell am Scheideweg, was jetzt diese Saison auf jeden Fall angeht. Also Defense, ja, solide bis teilweise auch gut. Run-Defense wird, glaube ich, noch ein bisschen löchriger werden in den nächsten Wochen ohne William Hayes. Vor allem die Offense aber ist echt ein Problem in den letzten Wochen. Und Ryan Tannehill spielt einfach, muss man sagen, seit ein paar Wochen schlecht. Die Line ist verletzungsbedingt immer wackeliger. Vor allem Run-Blocking ist da echt ein Problem. Da verstehe ich auch nicht so wirklich, warum sie die Offense nicht viel mehr um Kenyan Drake aufbauen, um da mehr Explosivität reinzubringen im Vergleich zu Frank Gore. Für mich haben die Dolphins im Passspiel auch einfach gar keinen Rhythmus. Also die leben extrem von Big Plays, entweder jetzt durch einzelne lange Pässe, auch Trick Plays, Big Plays im Special Team, solche Sachen. Wenn die aber ausbleiben, dann wird's schnell problematisch. Also Miami hat da irgendwie nichts, worauf sie zurückfallen können. Und jetzt wartet eben ein Bears-Team, das frisch aus der Bye-Week kommt, also sogar jetzt zum frühen Zeitpunkt der Saison noch mal ein bisschen erholter ist, das mit Akeem Hicks und Khalil Mack eines der gefährlichsten Pass-Rush-Duos der Liga mitbringt. Und die sind defensiv generell einfach schon brutal stark. Also ich hatte ja nach dem Mack-Trade gesagt, dass die für mich eigentlich jetzt alle Bausteine für eine Top-5-Defense haben auf dem Feld und auch was Coordinator angeht. Ehrlicherweise würde ich sie da jetzt schon einordnen. Also wenn ich jetzt eine Top 5 meiner Defense machen müsste nach den ersten 5 Wochen, dann wäre Chicago da mit dabei. Und dann, wenn wir jetzt auf das Matchup schauen, die Bears sollten eigentlich in der Lage sein, Tannehill das ganze Spiel über unter Druck zu setzen, was dann, glaube ich, den Dolphins schon wieder offensiv so ein bisschen den Zahn ziehen wird.
Kommen wir zu einem Team in einem Matchup, wo auch Zähne gezogen werden könnten. Die Arizona Cardinals spielen gegen die Minnesota Vikings. Die Cardinals sind 1-4, die Vikings 2-2-1. Ich weiß, wir haben noch nicht ausführlicher über Blake Bortles gesprochen. Der Name ist jetzt schon mehrfach gefallen. Aber Spoiler, der war nicht gut am Wochenende, wer es nicht mitbekommen hat. Deshalb, schöne Grüße an dich, Adrian, von Twitter-User Flo, @BroncoChef. Er sagt, oder er hat mir geschrieben, bitte, 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 frag Adrian, was ist schlechter, Blake Bortles oder das Offensive Play Calling der Cardinals? Und bitte.
Leider das Offensive Play Calling der Cardinals, weil Blake Bortles hat ja gelegentlich gute Tage. Die gab es im offensiven Play Calling der Cardinals bisher noch nicht.
Boah. Sad, aber gut, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Das können wir so stehen lassen. Nee, glaubst du, unter welchen Umständen könnten die Cardinals gegen die Vikings irgendeine Art von Chance haben?
Im Prinzip ja der Bills-Ansatz, ne? Also Arizonas Pass Rush hat das Spiel gegen die Niners komplett dominiert, Chandler Jones vor allem. Die haben das Spiel vor allem gewonnen, weil die Defense, ich glaube, 5 Turnover waren es am Ende, von den Niners geholt hat. Minnesotas Line ist noch mal ein Stück anfälliger als die von San Francisco. Allerdings hält natürlich auch Kirk Cousins den Ball nicht ansatzweise so lange wie CJ Beathard. Und das macht niemand, glaube ich, in der NFL. Das ist aber, wenn wir realistisch sind, ist das Arizonas einzig wirkliche Chance. Also die Vikings Front war jetzt ja auch gegen Philadelphia deutlich besser, haben wir am Anfang schon gesagt beim Eagles-Spiel. Cardinals haben große Probleme in der Offensive Line, sowohl im Run-Blocking als auch in der Pass-Protection. Ich vermute, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel auch für Josh Rosen wird, auswärts in Minnesota. Zumindest kann man, wenn wir offensiv uns irgendwas raussuchen wollen bei Arizona, was Positives oder was Optimistisches, dann, dass die Cardinals die Vikings in der Secondary angreifen werden. Und da ist Minnesota dieses Jahr ja viel verwundbarer, als wir gedacht haben. Bisher zumindest lassen nur die Buccaneers mehr Yards pro Pass zu als die Vikings. Und Josh Rosen ist im Schnitt einer der aggressivsten Downfield-Passer bisher in dieser Saison. Also der hat jetzt ja natürlich noch nicht so viel gespielt. Aber von den aktuellen Startern sind nur Mahomes und Josh Allen noch, also werfen den Ball im Schnitt noch weiter als Josh Rosen. Das ist in der Hinsicht eine ganz andere Cardinals-Offense als mit Sam Bradford. Dann kommen aber immer wieder Drops dazu. Also Arizonas Offense ist sehr, sehr individuell auch fehlerbehaftet. Und eben das Playcalling ist ein riesiges Problem. Das ist immer noch vorhersehbar, sehr, sehr konservativ, teilweise auch ängstlich. Da ist viel zu wenig Dynamik drin. Und umgekehrt bei den Vikings so ein bisschen genau das andere Bild eigentlich. Also da sehen wir jetzt immer mehr die Kreativität von John DeFilippo im Playcalling. Vor allem bei Screen-Designs, das wird auch ein großes Problem für Arizonas Defense sein. Die Cardinals hatten gegen San Francisco gerade auch mit Shannon-Screens ziemliche Probleme. Kirk Cousins, haben wir schon angesprochen, ist aktuell extrem stark. Also ich hatte den jetzt vor dem Spieltag hatte ich mein erstes Quarterback-Ranking und da hatte ich ihn auf Rang 5 und ich habe jetzt nach dem Spieltag gedacht, eigentlich vielleicht sogar ein, zwei Plätze noch zu niedrig. trotz der Line-Probleme, die sie haben, spielt er eine richtig starke Saison. Adam Thielen ist unfassbar stark bisher dieses Jahr.
Das ist wirklich, ich habe nicht damit gerechnet. Das war für mich so ein Kandidat, der eher so einen Rückschritt machen wird.
Ja, wir hatten es ja noch. Vor allem auch mit Dix und Thielen hatten wir so noch vor der Saison davon.
Ja, genau. Aus Fantasy-Sicht, ja, glaube ich, war das. Genau. Ne? Da war ich auf jeden Fall auf Seiten von Dix, weil ich dachte, also ich meine, Dix spielt ja auch gut. Ja, ist ja nicht absolut so, dass Dix jetzt irgendwie eine schlechte Saison hat. Auf keinen Fall. Ich habe halt nur gedacht, dass Dix die klare Nummer 1 wird im Team. Aber wenn Adam Thielen halt so spielt, vor allem was der an Yards after Catch sich so ansammelt, so mittlerweile, wie explosiv er halt auch nach dem Catch ist und was er alles fängt, das ist wirklich absurd.
Ja, ist ein super, also er bringt einfach wirklich alles mit. Also was du gerade gesagt hast, Explosivität, die Hände, das Route Running ist unglaublich gut, der Release an der Line of Scrimmage ist extrem schwer zu verteidigen. Das trifft übrigens auf beide Vikings-Receiver zu. Das Passing-Game kann Minnesota aktuell tragen und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Vikings, trotz dieser O-Line-Probleme. Muss es auch ein bisschen, weil die halt überhaupt kein Run-Game haben. Wissen noch nicht, ob Dalvin Cook wieder spielt, ist aber auf jeden Fall auch nicht bei 100% und ja schon die ganze Saison nicht so wirklich. Wie gesagt, aber die Defense, ich glaube, dass wir so langsam jetzt, dass Minnesotas Defense sich jetzt so langsam fängt. Und allein das Duell von Minnesotas Front gegen Arizonas O-Line ist so ein brutales Mismatch aus Sicht der Cardinals, dass ich nicht sehe, wie Arizona wahnsinnig viel offensiv an Punkten und an Yards zusammenbringt.
Ja, die Vikings müssen das einfach so machen wie der amtierende deutsche Flag-Football-Meister. Einfach komplett mit Empty Backfield spielen. So wie wir es im Finale gemacht haben.
Wie lange hast du überlegt, wie du das einbauen kannst?
gar nicht tatsächlich. Ich dachte, ach, das passt jetzt ganz gut. einfach mal ohne Running Back spielen. Kann man auch machen. Ein anderes Team, was wirklich ein sehr solides Running Game hat, oder zumindest letzte Woche hatte, sind die New York Jets und die spielen zu Hause gegen die Indianapolis Colts. Die Colts sind 1-4, die Jets 2-3. Die Colts sind wiederum auf der anderen Seite der perfekte Beweis, finde ich, dafür, dass man ohne funktionierendes Running Game auf der einen Seite und ohne funktionierenden Pass Rush auf der anderen Seite Probleme hat, in der NFL Spiele zu gewinnen. Vor allem, wenn man dann halt nicht die Defense und die Passing Offense hat, wie die Vikings zum Beispiel. Ja, die kommen doch irgendwie ohne funktionierendes Running Game so hin. Die Colts nicht. Tom Brady hatte gegen die Colts absurd viel Zeit in der Pocket teilweise. Ja. Also du hast schon, beziehungsweise, also ich hatte manchmal das Gefühl so, worauf wartet er denn? Worauf wartet denn? Aber es kam keiner. Es kam kein Druck. Und du hast schon bei Spox geschrieben, dass die Jets jetzt eine etwas andere Strategie mit Sam Darnold verfolgen und da ein bisschen was geändert haben. Und jetzt auf dieses Matchup bezogen, das sollte ihnen eigentlich gegen die Colts entgegenkommen.
Ja, also ich hoffe wirklich, dass das für die Jets, oder für Jets-Fans hoffe ich, dass das, was sie jetzt gegen Denver gemacht haben, nicht irgendwie ein einmaliges Feuerwerk war, sondern tatsächlich eine Trendwende. Wir haben ja die letzten 3 Wochen stand auf meinem Zettel für die Jets immer viel zu konservativ im offensiven Playcalling und in den Playdesigns. Fast alles irgendwie oder viel zu viel aus den 2- und 3-Tight-End-Sets und daraus eben keine Kreativität, keine Aggressivität, irgendwie auch, also zusammengefasst irgendwie kein Mut im offensiven im Passing-Game. Das war gegen die Broncos jetzt komplett anders. Also Darnold hatte nur 23 Pässe, davon sind 10 aber mindestens 10 Yards weit geflogen, also eine ziemlich hohe Quote. Wir haben mehr offene Formationen mit Empty Backfield, 4 Receiver und solche Sachen haben wir viel mehr gesehen. Ist natürlich ein bisschen die Frage, ob sie im Passspiel dann im Laufe des Spiels auch einfach mutiger wurden, weil das Run-Game so unfassbar dominant war und sie dann so durch den Spielfluss quasi weniger Angst vor Fehlern von Darnold hatten. Broncos haben es nicht geschafft, das Run-Game vernünftig zu verteidigen. Da hat man immer wieder ein ähnliches Muster gesehen, nämlich, dass sie eine leichte Box hatten, also nur 6 Spieler oft drin. Und dann der Run von innen nach außen gecuttet ist und dadurch meistens noch der Spieler, der dann noch als Run-Supporter dazukam, auch aus dem Play rausgenommen wurde. Und das hat dann in ganz, ganz vielen einfachen Big-Play-Runs für die Jets resultiert. Defensiv bei New York mehr oder weniger das Altbekannte. Viel Blitzing, aggressiv. Ich würde vermuten, dass wir das gegen die Colts auch sehen. wo ja generell das Kurzpassspiel schon noch eine größere Rolle annimmt, aber Indianapolis sich da von Woche zu Woche auch steigert. Also vor zwei Wochen hatten wir ja schon gesagt, Andrew Luck müssen uns in den Armen da keine größeren Sorgen machen. Jetzt hat er innerhalb von den vier Tagen, also Sonntag und dann bis Donnerstagabend gegen die Patriots, hat er 121 Pässe geworfen. Vor allem über diese zwei Spiele auch im Schnitt wieder deutlich weiter downfield. Also gewissermaßen in doppelter Hinsicht scheint da mit der Schulter alles okay zu sein.
Ja, oh, vielleicht ein bisschen Muskelkater, ne? Nach so vielen
Würfen. Hat er drei Tage mehr gehabt, jetzt zum Erholen.
Ja, kann man sich erholen.
Pass Rush und die Defensive Front von den Colts generell war ja über die ersten vier Wochen eigentlich eine der positiven Überraschungen. Und dann gegen die Patriots ist es ziemlich eingebrochen. Du hast ja gesagt, New England hat das sehr gut geblockt, ist auch den Ball einfach schnell losgeworden.
Ja, aber wenn er das nicht gemacht, also wenn er nicht den Ball schnell losgeworden ist, dann hat er halt auch extrem viel Zeit.
Ja.
Er war ja jetzt nicht unter Dauerdruck und hat deswegen den Ball schnell losgeworden, oder ist den Ball nicht schnell losgeworden. Wir sprechen über Tom Brady und die Patriots nachher natürlich noch in dem Matchup. Aber wenn er dann halt mal, also ich erinnere nur an diesen Touchdown-Pass auf Josh Gordon, wie lange er da stand.
Ja.
Und nichts kam, er musste ja nicht mal irgendeinem Druck ausweichen, großartig.
Ja, also bei Indianapolis muss man auch dazu sagen, dass es die spielen jetzt, was das Scheme angeht, keine jetzt wahnsinnig komplexe Defense, weder in der Secondary noch in der Front. Also das ist jetzt kein, das sind jetzt nicht die Baltimore Ravens vom Scheme her. Die haben viel, als sie die Spiele, in denen sie Erfolg hatten im Pass Rush, da war das auch viel einfach individuelle Power und Explosivität. Gerade Marcus Hunt, Jabal Sheard, auch Kimoko Touré sahen da sehr, sehr gut aus. Und das haben wir eben gegen die Patriots gar nicht gesehen. Das kann man vielleicht auch auf die kurze Woche schieben. Den haben ja, ich glaube, es gab irgendwann eine Situation, wo den Colts 10 Starter gefehlt haben. Das wird gegen die Jets auch wieder anders aussehen, gerade wenn T.Y. Hilton und Darius Leonard wieder mit dabei sind. Die Jets-Line ist sicher schlechter als die der Patriots und das ist deutlich. Insofern ist ein bisschen die Gefahr schon da, dass New York da auch im Passspiel wieder in die alten Muster verfällt. Also, dass sie sagen, wir geben Darnold wieder mehr Protection, mehr Zeit und sind da generell wieder so ein bisschen konservativer. Auch weil ich vermute, dass es nicht so ein, also so dominant sowieso nicht, aber auch nicht in der Nähe ein so dominantes Spiel im Run-Game wird, weil die Colts den Run eigentlich generell ganz gut verteidigen dieses Jahr. Also, ich glaube, es wird für die Jets ein unangenehmes Spiel. Gerade weil Andrew Luck, finde ich, auch von Woche zu Woche besser wirkt und wir zudem gesehen haben, wie große Probleme die Jets Defense mit diesem Underneath-Kurzpassspiel von den Jaguars in der Woche davor hatte. Also da gibt es schon ein paar Ansätze, glaube ich, wo man sagen kann, die Colts können da vielleicht mitarbeiten, um das Spiel offen zu gestalten und es vielleicht auch zu gewinnen.
Ich hoffe sehr auf ein Low-Scoring-Game, weil ich habe in der einen Liga die Colts-Defense und in der anderen die Jets-Defense. Oh. Aus Mangel an Alternativen. So. Kommen wir zu den 3-1 Carolina Panthers und den 2-2 Washington Redskins. Du hast die Panthers, um nochmal auf dein Power-Ranking zu sprechen zu kommen, auf Platz 6. Sehr optimistisch, wie ich finde.
Ja, also da muss ich, die Panthers sind eins der Teams, da ist wenig Selbstbewusstsein dahinter. Also die Panthers sind...
Ja, warte, du kannst dich gleich noch rechtfertigen. Ja, okay. Weil ich finde Platz 6, also wer auf Platz 6 im Power Rank ist, der hat sich nicht ganz so schwer zu tun gegen die Giants, finde ich. Und vor allem gegen diese Giants Defense. Die Redskins Defense, die jetzt wartet, ist zwar nicht so gut, wie ich finde, dass sie manche gemacht haben. Also es haben viele Wochen geredet, oh, die Redskins Defense nach den ersten Wochen. Ich glaube, die ist nicht so extrem stark, wie manche sie halten. Vor allem, wenn da war auch noch das Arizona-Spiel mit dabei, ne, gegen Sam Bradford.
Ja.
Trotzdem glaube ich, dass sie sehr solide ist. Du scheinst bei den Panthers zu glauben, dass da insgesamt ja noch Verbesserungspotenzial schlummert, weil sonst hättest du sie nicht auf Platz 6.
Ja, auch einfach durch zwei Personalien. Also es gibt jetzt Berichte, wonach Greg Olsen vielleicht diese Woche schon wieder spielt, der Tight End. Vermutlich, wenn er diese Woche nicht spielt, dann vielleicht nächste Woche. Und Thomas Davis ist nach seiner Sperre jetzt wieder zurück. Das sind zwei absolut elementare Spieler, jeweils einmal Offense, einmal Defense. Die Panthers haben ein sehr, sehr gutes, vielseitiges Run-Game. Da spielt Cam Newton natürlich als Runner selbst und auch als eben als Ablenkung, ähnlich wie Russell Wilson in Seattle, eine sehr große Rolle. Christian McCaffrey haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen, wie gut der dieses Jahr aussieht. Cam hatte gegen die Panthers im Passspiel einfach keinen guten Tag. Also da waren zwei wirklich unschöne Interceptions dabei. Das Passing-Game generell ist jetzt eher, sagen wir mal, solide als gut. Olsen würde da natürlich extrem helfen. Für das Spiel ganz konkret, Panthers haben ihre Stärken in der Front. Ganz klar, eine gute Defensive Line. Die setzen weniger auf den Blitz als letztes Jahr, aber mehr auf den Four-Man-Pass-Rush wieder. Das klappt auch einigermaßen. Ist jetzt nicht ultra dominant, wie wir es von vergangenen Panthers-Teams gesehen haben, aber ist okay. Und dahinter haben sie eben ein exzellentes Linebacker-Core mit Thomas Davis jetzt zurück, umso mehr. Bei Washington findet mehr oder weniger alles in der Mitte des Feldes statt. Also Underneath-Pässe, kurze Pässe zu Jordan Reed, zu Jameson Crowder, zu Chris Thompson natürlich auch und im Run-Game viel Inside-Run-Game, Adrian Peterson da natürlich der primäre Runner. Carolina ist, so wie die Defense beschaffen ist, eigentlich ideal aufgestellt, um genau das zu verteidigen. Also die Panthers kann man im Outside-Passing-Game schlagen. Das haben wir auch bei den Giants dann gesehen. Da waren ja dann ein paar Big Plays im Passspiel dabei, um das Spiel dann eben doch zu drehen. Aber ich bin der Meinung, Washington kann das aktuell nicht. Und wir sehen halt auch viel den alten Alex Smith, also den nicht guten Alex Smith sozusagen. Sehen da auch viele Line-Probleme eben gegen die Saints. Ich sehe da ehrlich gesagt nicht viele Chancen für Washingtons Offense in dem Matchup.
Da würde ich mitgehen und auch direkt mit dem nächsten Spiel weitermachen, vor allem mit einer Offense, die deutlich stärker ist. Die Rams Offense nämlich. Die Los Angeles Rams sind 5-0, die Denver Broncos, gegen die sie jetzt spielen müssen, sind 2-3. Wer soll die Rams stoppen? weil ich meine, obwohl fast alle Mannschaftsteile, also Jared Goff, der Pass Rush, die Secondary, die hatten alle nicht ihren besten Tag gegen die Seahawks und am Ende haben sie doch gewonnen. Die Broncos hingegen wirken nicht gerade wie ein Team, was es mit den Rams aktuell aufnehmen kann. Und vor allem nicht mit Todd Gurley. Also die Jets haben die Denver Defense kaputt gerannt, du hast es schon erwähnt. Mhm. Case Keenum sah mal wieder nicht so dolle aus, der Pass Rush hat nicht gezündet und das wird gegen diese starke Rams O-Line natürlich nicht einfacher mit dem Pass Rush. Müsste eigentlich eine klare Sache werden für die Rams.
Auf dem Papier auf jeden Fall. Du hast natürlich immer den Heimspielfaktor mit dabei, den man in der NFL nie unterschätzen darf, gerade in so einem Stadion wie Denver mit der Höhenluft noch dazu. Aber an sich hast du die meisten Sachen schon gesagt, also die Rams sind die explosivste Passing Offense, die haben die meisten Big Plays im Passspiel, die meisten Yards pro Pass, und das gibt kaum Teams, die überhaupt in der Reichweite von den Rams sind, was das angeht, jetzt auf die ganze Saison gesehen. Wir haben es jetzt oft genug gesagt, was Formationen, was Personnel Groupings angeht, das ist es die beste Offense der Liga, bei keinem Team sind die Passing Plays, die Run Plays und dann natürlich Play Action besser miteinander verknüpft und sehen sich ähnlicher in den Designs. Als Defense weißt du gegen die Rams oft selbst eine Sekunde nach dem Snap noch nicht, was für ein Spielzug jetzt kommt. Und dazu spielt jetzt die Offensive Line der Rams dieses Jahr bisher absolut spektakulär, muss man eigentlich sagen. Also sind richtig, richtig stark. Goff war jetzt gegen die Seahawks schlechter als die zwei Wochen davor. Das stimmt.
Ich fand Goffs Black Bortles Imitation am besten, als er den Ball werfen wollte und ihn einfach fallen gelassen hat.
Ja, also war ein schlechteres Spiel natürlich als die zwei davor, aber trotzdem immer noch. Er ist deutlich besser als letztes Jahr.
Absolut.
Gegen Seattle haben wir jetzt gesehen, dass es eben auch die Defense durchaus angreifbar ist. Also klar, Aqib Talib fehlt da natürlich individuell. Marcus Peters, der mag noch nicht bei 100% sein. Das ist gut möglich, war ja auch angeschlagen. Gleichzeitig aber haben die Seahawks ihn genauso attackiert, wie man eben Marcus Peters attackieren muss. Also mit Double Moves, idealerweise aus Play-Action heraus. Und als die Rams diese Secondary oder dieses Cornerback-Duo sich eingekauft haben sie ja in der Offseason, sind ja beide neu gekommen, da war die Idee ja relativ klar. Sie wollen aggressiv sein, mit dem Interior-Pass-Rush schnelle Pässe erzwingen, damit Talib und Peters eben ihren aggressiven Stil in Coverage auch umsetzen können. Wenn der Pass-Rush aber mal nicht schnell durchkommt, dann wird es problematisch. Und gerade Peters kann man dann eben für Big Plays so auch erwischen, wie wir es jetzt im Seahawks-Spiel mehrfach gesehen haben. Das setzt natürlich Donald und Sue unter großen Druck. Also die müssen konstant im Pass Rush auch dominieren. Das können sie auch, aber es wird immer wieder mal Spiele geben, wo sie das halt vielleicht nicht so hinbekommen. Und das war gegen die Seahawks teilweise der Fall, weil die Rams eben keine Edge Rush Gefahr haben. Da ist zu wenig, was jetzt eine Offense wirklich vor Probleme stellen würde. Und dann Denver auf der anderen Seite, also bin ich auch Case Keenum. Im Prinzip ist er jetzt gar nicht so weit weg von dem, was Case Keenum halt normalerweise in seiner Karriere ist. Also der ist ein Ganzlinger, der sehr, sehr risikobereit spielt, macht aber dieses Jahr eben auch einfach simple Fehler, ist ungenau mit seinen Pässen. Im Prinzip finde ich, für Denver sieht es im Moment so aus, als würde sich eine ähnliche Saison entwickeln wie letztes Jahr auf leicht höherem Niveau. Also die Defense ist gut, aber halt keine Elite-Defense. Und die Offense kann nicht genug beitragen, um das auszugleichen. Und das, obwohl das Run-Game eigentlich sehr, sehr gut ist, liegt auch daran, dass die Offensive Line noch mal stärker ist als letztes Jahr. Die beiden Rookies ein super Backfield-Duo bilden. Gegen die Jets sind sie ein bisschen früh vom Run-Game weggegangen. Gegen die Rams bin ich gespannt. An sich, wir haben ja jetzt gesehen, dass, oder Seattle hat ja gezeigt, dass und wie man gegen LA laufen kann. Waren da sehr, sehr vielseitig eben in ihrem Run-Game, die Seahawks. Ich bin gespannt, ob die Broncos daran anknüpfen können. Ich würde aber nicht drauf setzen.
Nee. Ich auch nicht.
Also es muss ja an sich der Ansatz sein. Wenn du Denver bist, du willst Uhr und Spielfluss mit deinem eigenen Run-Game kontrollieren.
Ja. Und vor allem hast du ja das Personal
dafür. Genau, und so hältst du halt auch die Rams Offense an der Seitenlinie. Weil wenn es auf Case Keenum ankommt, dann wirst du das Spiel halt nicht gewinnen am Ende.
Wir haben lange drauf geteased und jetzt werden wir dazu kommen. Wir kommen jetzt zu den Jaguars, die 3-2 stehen. Die spielen gegen die Dallas Cowboys, die sind 2-3. Ich werde hier gar nicht viel einleitend sagen, außer Blake Bortles. Und viele haben uns auch schon geschrieben während des Spiels, sie freuen sich sehr auf deine Analyse von Blake Bortles. Bitte.
Ich hab echt überlegt, ob ich da irgendwie ausfallend werden soll, aber dachte ich, nee, dann muss der Christoph wieder den Podcast markieren als nicht jugendfrei.
Weil du schon so oft ausfallend geworden bist.
Ja, bisher warst ja immer nur du, das stimmt.
Deswegen werde ich auch gar nichts weiter zu sagen.
Nein, also.
Obwohl, ganz ehrlich, was erwartet man von Blake Bortles?
Also ich finde es halt wahnsinnig frustrierend. Du hast eine der besten Defenses der Liga, auch wenn die, das nur am Rande, noch nicht ganz so dominant ist wie letztes Jahr, aber es ist immer noch eine der ganz klar besten Defenses der Liga, genau.
Ja.
Und du setzt ganz bewusst dein Titelfenster aufs Spiel, dass du mit dieser Defense vermutlich noch nach der Saison 1-2 Jahre hast, bevor dann Spieler wie Calais Campbell alt werden und andere verlängert werden müssen und du nicht alle halten kannst und so weiter. Du setzt dein Titelfenster, das du hast, aufs Spiel, weil du halt an Blake Bortles nicht nur festhältst, sondern ihm ja nicht einmal vernünftige Konkurrenz gibst. Also es wäre ja okay gewesen zu sagen, wir halten Bortles, aber wir holen halt einen Teddy Bridgewater oder was auch immer dazu, um zumindest eine veritable Alternative zu haben, falls das passiert, was jetzt genau passiert. Und wir sind jetzt, im Prinzip haben wir jetzt das Worst-Case-Szenario für Jacksonville. Wir sind mitten in der Saison. Bortles ist, wenn wir ehrlich sind, eigentlich noch krasser als letztes Jahr, ist er eine wöchentliche Wundertüte, wo absolut niemand weiß, Bortles selbst wahrscheinlich auch nicht, welche Version wir von ihm bekommen. Und die Defense hat ja gegen die Chiefs eigentlich genug gemacht, um das Spiel gewinnen zu können. Also Kansas City hatte keinen Passing-Touchdown. Die Jaguars haben auch mutig gespielt, haben auch Press-Coverage gegen Tyreek Hill, waren da wirklich jetzt nicht irgendwie ängstlich oder zurückhaltend, sondern haben defensiv wirklich alles reingehauen, wenn man es jetzt einfach mal so sagen will. Aber diese Bortles-Turnover, die haben die Jaguars komplett gekillt. Und das waren ja wirklich Dinger. Das kann halt wirklich nicht wahr sein. Dann hast du diesen.
Nein, das geht. Also da wirft jeder Backup-Quarterback ist eine sicherere Alternative zu dem, was Bortles da teilweise gemacht hat. Also es gibt diese zwei Szenen. Es gibt einmal, die habe ich beide, wer es nochmal angucken will, auf meinem Twitter-Profil retweetet. Einmal die Szene, wo er einen Pass wirft. Und das Ding kommt raus wie ein, wie hieß noch mal dieses grüne Ding, über das ein Film gemacht wurde? Flubber? Keine Ahnung.
Ja, ich glaube.
Also das, so schwer ist dann halt auch so ein Football zu fangen. Ich meine, wir haben alle schon mal einen Football zugeworfen bekommen. Und die irgendwie schon mal Football oder Flag Football gespielt haben, wissen, dass wie schwer es ist, wenn ein Football nicht vernünftig geworfen wird, wie schwer er automatisch zu fangen ist. wurde auch nicht gefangen. Dieser Ball war eine reinste Farce, dem einem Receiver so zuzuwerfen. Das kann ja mal passieren, ne, wenn man irgendwie was am Arm berührt wird beim Wurf oder sonst was. Noch schlimmer war dieser Wurf, der dann auch ja zu einer Interception geführt hat, dem er seinen eigenen Lineman an den Kopf geworfen hat.
Das kannst du halt nicht keinem erklären. Das ist
wie? Warum? Warum denn? Ja. Also erstmal, warum auf der Höhe? Warum willst du einen Pass auf der Höhe? Du siehst doch, dass da Menschen stehen. Also Blake Bortles ist für mich so ein Kandidat, der läuft halt auch gegen eine Glastür, wo jeder normale Mensch sagt, oh, eine Glastür, muss ich aufmachen. Puff, läuft dagegen. Ich warte auf den Moment, wo er sich die Maske abzieht und Heiko Westermann darunter steht, weil genauso hat er teilweise geworfen, wie jemand, der noch nie einen Football geworfen hat.
Ja, also nicht nur, er sieht nicht nur den Helm seines O-Liners nicht, sondern teilweise habe ich auch das Gefühl, er versucht irgendwie zur Seite zu gucken, um halt den Safety wegzulocken, aber schaut dann nicht vernünftig dahin, wo er den Ball werfen will. Das war ja
No-Look-Pass.
Ja, genau. Ist aber im Football meistens eine schlechte Idee. Das war ja bei dem Pick-Six, den er geworfen hat. Das ist ja ein kurzer Screen-Pass. Und wenn du nur kurz da, wenn du nur kurz hineinschaust und dich die Situation dir klar machst, dann siehst du, dass da Chris Jones, der Defensive Lineman von den Chiefs, steht und dass du den Ball da halt so nicht hinwerfen kannst. Dann musst du ihn halt irgendwie über ihn drüber heben oder du musst ihn noch kurz halten, dass du ihn um ihn rumwerfen kannst, was auch immer. Aber er wirft ihn halt wirklich zum Defensive Lineman. Und
zwei Defensive Linemen mit Pick Sixen.
Das ist, also
Sixes.
Das geht.
Das kommt auch nicht so häufig vor,
das,
ne?
Ja, das geht halt einfach nicht. Also so kannst du halt in der NFL keine Spiele konstant gewinnen und so bist du halt auch kein Titelkandidat. Und deswegen sind die Jaguars bei mir auch ein Team, was ich mit Blake Bortles nur ganz selten mal Richtung Top 10, Top 8 in Power Rankings einsortiere, weil diese Offense ist keine Titel-Offense und du brauchst in der heutigen NFL eine zumindest halbwegs verlässliche Offense, vor allem eine halbwegs verlässliche Passing-Offense, um letztlich auf eine ganze Saison gesehen und dann in den Playoffs auch Spiele gewinnen zu können. Und jetzt, klar, die Jaguars waren letztes Jahr weit in den Playoffs, aber wieso waren sie weit? Weil sie halt ein Bild gegen die Bills, ein völlig kratteliges Spiel da irgendwie gewonnen haben. Und dann ist ja die Offense gegen Pittsburgh hat ja irgendwie, was weiß ich, 40 Punkte oder was es war, aufs Board gebracht. Und dann haben sie am Ende verloren gegen die Patriots, weil sie halt versuchen, ihren Quarterback irgendwie zu verstecken. Und im Prinzip ist es genau die gleiche Situation wie letztes Jahr. Und ehrlicherweise finde ich, ist es fast noch extremer. Jetzt fällt Leonard Fournette wieder, vermutlich wieder aus. Und wir wissen jetzt auch nicht, wie lange der noch ausfällt. Die Jaguars haben Jamal Charles jetzt verpflichtet. Mal schauen, was der noch im Tank hat. Der ist an sich, war der mal natürlich einer der besten Running Backs der Liga, aber ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich könnte mir vorstellen auch, dass das wieder ein Spiel wird, was die Cowboys-Defense eng halten kann. Weil die Cowboys sind im Pass-Rush wirklich gefährlich. Jacksonville's Offensive Line, Cam Robinson, der Left Tackle, der ja verletzt ist und den Rest der Saison verpassen wird, der fehlt da. Die Offensive Line der Jaguars ist anfällig. Das haben wir gegen die Chiefs auch gesehen. War auch ein größeres Problem gegen Kansas City. Gleichzeitig natürlich ist die Frage, wenn wir jetzt auf das Matchup schauen, wie um alles in der Welt sollen die Cowboys gegen die Defense punkten? Also,
im Lauf.
Genau, Dallas hat eins der besten Run-Games der Liga. Ezekiel Elliott spielt auch eine sehr gute Saison. Aber Punkt eins, die Offensive Line ohne Travis Frederick ist nicht so dominant, wie sie das vor ein, zwei Jahren oder die letzten zwei Jahre war. Und das Passing-Game ist halt ein Riesenproblem. Das war jetzt auch gegen Houston wieder so. Die Cowboys-Wide-Receiver, die geben dir als Offense so gut wie nichts. Und gegen eine absolute Elite-Secondary und wahrscheinlich immer noch das beste Cornerback-Duo in der Liga, wird sich das halt jetzt vermutlich nicht ändern. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir viele vollgestellte Boxes, also 7, 8 Spieler direkt an der Line of Scrimmage oder rund um die Line of Scrimmage gegen Ezekiel Elliott sehen werden. Also, dass die Jaguars völlig bedenkenlos die Cowboys-Receiver in Mann- oder in 1-gegen-1-Deckung nehmen.
Ja, und, absolut.
Und dann halt gegen Elliott die Box zustellen. Und dann
Wie willst du jemanden oder wie soll ein Receiver mit einem oder ein Cowboy-Receiver, wo ein Wie sage ich das denn? Jalen Ramsey hat einen Tyreek Hill aufs, sagen wir mal, Minimum reduziert. Ich glaube, es gab ein, zwei Plays, wo Tyreek Hill ihn hat alt aussehen lassen, aber ansonsten nischt. Und wie soll denn ein Cowboy-Receiver das gegen Jalen Ramsey machen?
Ja.
Oder gegen AJ Bouye, der ist ja auch wieder auch sehr stark unterwegs.
Ja, und ich meine, klar, es stimmt schon, dass die Chiefs jetzt gegen die Jaguars, gegen Jacksonville gewonnen haben, ohne einen Passing-Touchdown, aber sie haben ja trotzdem im Passspiel Yards produziert. Also sie kamen ja dann immer wieder mal in die Situation zu punkten mit Runs dann halt. Das eine war ja ein Run von Patrick Mahomes selbst bei einem Rollout, wo sie, ich glaube, das war ja gleich der erste Drive, wo sie halt auch mit weiß gar nicht, mit 10 Plays oder sowas das Feld runtermarschiert sind. Und das sehe ich halt bei den Cowboys ehrlicherweise gar nicht. Also Dallas für mich muss mit seinen Screens, mit dem Play-Action-Spiel viel flexibler werden, um mit dem Passspiel irgendwie Schaden anrichten zu können. So wie sie es im Moment machen, also immer noch, die haben sich da ein bisschen gebessert, aber immer noch viel Spread-Formation rausschicken und dann irgendwie hoffen, dass sich jemand freiläuft und Prescott den findet, das funktioniert halt einfach nicht. Und deswegen, das wird auch in dem Spiel, wird das nicht funktionieren.
Es ist das, was ich nach dieser Doku über Dallas gesagt habe. Jason Garrett ist einfältig und kann nur klatschen. Es klingt zwar böse, aber es sieht so ein bisschen so aus.
Ja, vor allem, wer das Spiel gegen, oder Cowboys-Fans, die das Spiel gegen Houston gesehen haben, werden ja auch verzweifelt sein, dass der da in Overtime über die Mittellinie, irgendwie 8-9 Yards in der Texans-Hälfte, den Ball puntet. Wo du ein Yard oder von mir aus, lass es anderthalb gewesen sein. Du hast über Jahre hast du in deine Offensive Line investiert, du hast diesen hohen Pick in deinen Running Back investiert, du hast Dak Prescott, den du noch irgendwie bei Zone Reads noch da zusätzlich als Ablenkung einsetzen kannst, und dann puntest du halt von der, ich weiß gar nicht mehr, was war, 42-Yard-Line oder sowas.
Das ist doch genauso wie bei den Seahawks, war doch sowas Ähnliches, haben wir gar nicht drüber gesprochen, wo, wie war denn das noch, die Rams wollten punten, kurz vor Ende.
Ja, und dann
dann hat Pete Carroll aber ein Timeout genommen und dann hat sich Sean McVay gedacht, oh, danke, dann können wir uns ja jetzt Gedanken machen, wie wir diesen 4. und 1 ausspielen. Und dann haben sie es ausgespielt und damit war das Spiel gelaufen. Ja,
das ist natürlich irgendwie dann, also ich weiß jetzt nicht genau, wieso er diese Timeout da genommen hat. Das ist dann im Zweifelsfall eine schlechte Coaching-Entscheidung, glaube ich. Bei den Cowboys ist es ja einfach konstanter, wie soll man sagen, konstant Bullshit. Konservatives Coaching. Also so ist es ja einfach.
Ja, oder so. Kommen wir zu einem recht interessanten Spiel, wie ich finde. Die Ravens spielen gegen die Titans. Beide sind 3-2. Spielt hier eine der positiven Überraschungen der ersten Wochen gegen eine der etwas negativeren Überraschungen. Beide Teams kommen aus relativ bitteren Niederlagen. Die Ravens gegen die Browns verloren, die Titans gegen die Bills verloren, was ich noch bitterer finde. Vor allem jetzt die Frage, die wohl die meisten interessiert, wo du, glaube ich, auch der richtige Ansprechpartner bist. Was läuft denn bei den Titans falsch?
Für mich, oder sind zwei zentrale Probleme in meinen Augen. Und das eine ist, die haben offensiv überhaupt keine Explosivität. Also das siehst du statistisch auch. Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Bills die zweitwenigsten Big Plays im Passspiel haben. Die Titans haben die wenigsten. Die haben gerade mal 10 Big Plays, also Big Play im Passspiel 20 Yards oder mehr. Bisher haben die gerade mal 10 Big Plays im Passspiel auf die Reihe gebracht und die Titans hatten noch keine Bye Week, also das Argument zählt da auch nicht. Es ist eines der konservativsten oder kurzpasslastigsten Passing Games in der NFL, was eben auch wieder daran liegt, dass sie keinerlei Explosivität haben. Da ist halt viel zu wenig Dynamik im Passspiel. Und dann muss man auch sagen, so sehr ich ihn mag, aber Max Mariota spielt halt jetzt auch wieder eine sehr, sehr inkonstante Saison. Das ist teilweise Ausfälle in der Offensive Line, den haben ja teilweise beide Offensive Tackle gefehlt, teilweise sogar noch der zweite Right Tackle, glaube ich, war es, der auch noch ausgefallen ist. Das hat die Offense natürlich sehr, sehr eindimensional gemacht. Gerade die Spiele, wo Mariota noch zum Teil gefehlt hat, haben sie ja dann auch mit Wildcat und Tricks und allem möglichen dann irgendwie gewonnen. Also ich würde die Offense gerne mal komplett gesund zusammensehen. Das Eagles-Spiel war das Spiel, wo ich eigentlich dachte, Tennessee ja jetzt so ein bisschen das könnte so ein bisschen die Trendwende quasi sein, aber dann liefern sie das Spiel halt in Buffalo ab, wo auch wieder Protection ein Thema war. Von Mariota muss aber auch einfach mehr kommen. Also das muss man auch ganz klar sagen, weil die Defense ist gut in Tennessee. Sehr, sehr flexible Defense, sehr vielseitig im Pass-Rush, im Blitzing. Solange aber halt von der Offense nicht mehr kommt, reicht es halt am Ende nicht. Und jetzt wartet eine Ravens-Defense, die sowieso eine der besten gegen den Pass ist und sowieso auch schon komplex und vielseitig in der Secondary. Also gerade was sie da mit den Safeties machen, ist für Offenses schwer zu greifen, schwer zu lesen. Und ich bin mir sicher, dass das auch Marcus Mariota Probleme bereiten wird. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was die Titans eben im Pass Rush ausrichten können. Also war ja jetzt vor allem gegen die Eagles richtig stark. Die Ravens Offensive Line ist aktuell aber deutlich besser als die der Eagles, muss man auch sagen. Tennessee, das ist ein Spiel für mich, also ich meine, ich habe auf die Ravens in dem Spiel getippt. Es ist ein Spiel für mich, was auf Augenhöhe oder sehr, sehr eng ist. Die Ravens sind aber aktuell das deutlich stabilere Team von den beiden.
Was ich gerade noch mal hier nebenbei raussuche, es war mir irgendwie so, Malcolm Butler spielt eine gar nicht mal so gute Saison, kann das
sein? Bisher nicht, ne.
Der hat die meisten Yards zugelassen, der Cornerback mit den meisten, der die meisten Yards zugelassen hat. Schon 4 Touchdowns gehen auf seine Kappe. Da hat man sie auch, glaube ich, bei Tennessee ein bisschen mehr erwartet.
Auf jeden Fall.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Haben die 49ers Bye Week oder hatten wir die schon?
Die kommen am Montag noch.
Ach, am Montag, da sind sie. Ich wollte doch gerade sagen. Gut, dann hat alles seine Richtigkeit. Wir kommen zum vorletzten Spiel, zum letzten Sonntagsspiel. Super Spiel. Kansas City Chiefs 5-0 gegen die 3-2 New England Patriots. Keine Defense hat bislang so richtig gute Antworten auf die Chiefs gefunden, auf Patrick Mahomes und Co. Nicht mal die Jaguars. Wir haben jetzt schon in Ausführlichkeit über die Jaguars Defense gesprochen. Mahomes zum 4. Mal in Folge mit über 300 Passing Yards. Und wir hatten, glaube ich, letzte Woche gesagt, die Jaguars haben bisher im Schnitt irgendwas mit 150 oder so zugelassen pro Spiel. Jetzt waren es halt über 300. Das Schlimme ist halt an der ganzen Sache für die gegnerischen Teams, selbst wenn du irgendwie all seine Waffen einigermaßen verteidigt bekommst und gedeckt bekommst, er kann halt auch selber einfach noch zum Touchdown laufen oder generell. Er ist ganz schwer zu sacken, das haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Ja, du kannst zwar Pressure generieren, die Jaguars haben das 20 Mal in dem Spiel geschafft, er wurde aber nur einmal gesackt, weil er einfach diesem Druck so gut ausweicht. Und ich meine, wie willst du die greifen? Und wenn du ihn nicht bekommst, wenn du ihn ständig blitzt, dann hast du halt immer einen freien Mann. Und wenn es dann halt jemand ist wie Travis Kelce, dann kann der halt auch noch After Catch was machen. Und bei der Defense der Chiefs habe ich jetzt mehrfach nach dem Spiel gehört, sie werden immer besser. Da muss man sich aber vielleicht noch mal vor Augen führen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da muss man sich noch mal vor Augen führen, das war gegen Blake Bortles. Und gegen diese Offense. Und ohne ihren besten Spieler, also die Jaguars ohne ihren besten Spieler, der dann vielleicht auch noch mal einen Unterschied macht bei sowas, was eine Run-Defense angeht. Ich glaube, das darf man nicht überbewerten. Ja. Und ich glaube, wir werden erst nächste Woche sehen, was da aus Defense-Sicht, wie viel das wert war, wenn man gegen die Patriots spielt. Weil die Patriots, da hat sich das bewahrheitet, was wir letzte Woche gesagt haben, dass sie halt mit diesem Receiving Corps, was sie jetzt haben, ein ganz anderes Team sein werden und auch schon sind und auch schon waren gegen die Colts als die Wochen davor. Tom Brady war überragend. Für die Interceptions konnte er nichts, die gehen nicht auf seine Kappe. Und ansonsten, also ich fand es schon sehr beeindruckend und so richtig typisch Patriots-like, Tom Brady-like, wie er übers Feld marschiert ist. Also, weißt du, Snap, Pass, First Down. Snap, Pass, First Down. Ich hatte das Gefühl, teilweise war das einfach nicht zu verteidigen für die Colts. Das kann natürlich an der Colts-Defense gelegen haben, aber trotzdem, das war sehr chirurgisch ist er da vorgegangen, der Tom Brady. Und dann, ich habe zwischendurch gedacht, ist das langweilig, immer diese kurzen, mittellangen Pässe. Und dann kommen halt zwischendurch ab und zu mal so Deep Balls und die sind dann auch noch gut. Gut, das Ding auf Josh Gordon, da waren zwei Verteidiger drumherum, aber da hat man mal gesehen, wie gut Josh Gordon sein kann und wie sehr Tom Brady ihm vertraut. Also er wirft einfach mal den Ball da hinten rein und sagt, hier Josh Gordon, mach was draus. Das sah schon sehr, sehr, sehr gut aus und deswegen ist es für mich das interessanteste Spiel der Woche.
Für mich auch. Also kann ich nur komplett unterschreiben. Defensiv, Patriots. Ich glaube, dass es auch auf der Seite interessant wird. Nicht zuletzt natürlich, Belichick hat jetzt 3 Tage mehr Zeit durch das Thursday Night Game gegen die Colts. Meine Vermutung ist, dass wir eine Oldschool-Patriots-Defense sehen. Also Gap-Controlling-Front mit hoher Disziplin spielen, um Patrick Mahomes in der Pocket zu halten, damit er eben nicht, wie zum Beispiel gerade gegen Denver war das ja sehr eklatant, aus der Pocket rauskommt, dann auch die Struktur des Plays verlassen kann und improvisieren kann und aus der Pocket raus draußen werfen kann. Das ist, glaube ich, das Letzte, was die Patriots sehen wollen. Ich vermute, dass sie das dann mit vielen 3-Safety-Sets kombinieren, um einerseits mehr Speed in der auch in der Nähe der Box zu haben und eben auch, um damit Travis Kelce decken zu können, was natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist, wenn man gegen die Chiefs offen spielt. Secondary könnte ich mir vorstellen, dass wir so ein bisschen auch da Oldschool-Belichick-Ansatz sehen, dass Tyreek Hill so diese Nummer 2 Corner und Safety Kombination so ein bisschen kriegt, um auch für lange Pässe besser abgesichert zu sein und Stephon Gilmore dann Sammy Watkins in Manndeckung nimmt. Also das ist so ein bisschen vielleicht so ein paar Ideen, wie die Patriots das angehen könnten defensiv. Auf der anderen Seite sehe ich ganz genauso wie du. Also war wirklich ein Ausblick auf das, was die Patriots Offense machen kann. Die Chiefs Defense ist in der Secondary immer noch extrem anfällig und ich denke auch, dass wir das in dem Spiel sehen werden. Sehe ich auch so wie du. Justin Houston fällt ja wahrscheinlich ein paar Wochen aus. Also Pass Rush der Chiefs, obwohl Dee Ford eine sehr gute Saison spielt, aber Pass Rush der Chiefs wird auch ein Thema sein. Die Patriots Line ist gut. Jacksonville konnte Patrick Mahomes immer wieder mal ohne Blitzing unter Druck setzen und hatte eben auch keine Angst davor, was ich vorhin gesagt hatte, gegen was die Coverage von Tyreek Hill angeht. Ich vermute, dass wir auf jeden Fall viele Punkte bei den Patriots sehen, also dass die Patriots viel punkten gegen diese Defense. Und mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit dem Ansatz Patriots-Defensive, glaube ich auch, dass sie der Chiefs-Offense Probleme bereiten können.
Das wird wirklich. Also ich bin super gespannt. Also wenn jemand, vielleicht hat er nicht die Defense dafür, aber wenn so ein Mastermind wie Bill Belichick sich was ausdenken kann, um seinen Gegenpart Andy Reid irgendwie zu stoppen. Also es wird ja auch so ein Coaches-Duell sein, ne? Also, und dann hast du auf der einen Seite diese junge, dynamische Offense, auf der anderen Seite Tom Brady's chirurgische Offense. Ach toll, da gibt's so viele Storylines. Ja. Da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Kommen wir zum Abschluss zum Monday Night Game. Da sind die 49ers. 1-4 sind sie momentan. Die Packers, die Green Bay Packers sind 2-2-1. Ich werde dir nur eine einzige Frage stellen. Was ist mit Aaron Rodgers los? Das sieht nicht so gut aus, wie man das von ihm kennt. Das Pocket Movement, teilweise steht er da viel zu lange, findet keinen freien Receiver. Und wenn das sonst der Fall war, dann scrambled er und findet irgendwas. Jetzt lässt er den Druck so auf sich zukommen. Könnte das Knie sein oder was anderes? Oder wie siehst du das?
Ich vermute, dass es die Verletzung ist, die ihn tatsächlich nur einschränkt. Also hat den Ball zu lange gehalten jetzt gegen Detroit auf jeden Fall. Das war ein großes Problem. Accuracy war auch ein Thema, hat generell mit Pressure Probleme die ganze Saison schon über. Im Prinzip sehe ich bei den Packers ähnliche Probleme wie schon die letzten Jahre auch in Green Bay, nämlich dass die Offense von Mike McCarthy nicht zeitgemäß ist. Aus irgendeinem Grund werden Play-Action, Run-Pass-Options, die Sachen, die sie letztes Jahr mit Brett Hundley ja intensiv genutzt haben, mit Rodgers viel, viel weniger eingesetzt. Ich glaube, man kann die Offense am ehesten als statisch bezeichnen. Also wenig Motion, Misdirection, all diese Sachen sind irgendwie nicht da. Dann viele Isolation-Routes, ist alles irgendwie so ein bisschen, ist alles nicht zeitgemäß. So ein bisschen das Gegenteil von dem, was die modernen Offenses, Chiefs, Rams machen. Dann natürlich auch Play-Calling, die haben eigentlich ein gutes Run-Game dieses Jahr, hat man auch gegen Detroit wieder gesehen. Dann gehen sie davon weg, was ich nicht verstehe. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr bei den Packers irgendwann so richtig kracht, ob wir vielleicht einen neuen Headcoach nächstes Jahr sehen. Was im Moment mit der Offense los ist, ist natürlich umso frustrierender, wenn man sieht, wie stark die Defense spielt. Und das werden, denke ich, auch die Niners zu spüren bekommen. CJ Beathard hält den Ball viel zu lange und das bei fast jedem Snap. Trotzdem ist er einer der Quarterbacks, der im Schnitt den Ball am kürzesten wirft. Also Screens, Pässe zu den Running Backs, Tight Ends sind. Wenn er einen klar definierten ersten Read hat, das ist das, was funktioniert. Ansonsten bekommt er riesige Probleme im Passspiel. Und das werden wir gegen eine komplexe Packers-Defense auch wieder sehen. Umgekehrt natürlich Niners Secondary. Richard Sherman spielt eine gute Saison. Aber ansonsten ist
das. Ah, deswegen habe ich nach den Niners geguckt. Weil als ich mir die ich gucke mir regelmäßig halt oder nach jedem Spieltag eigentlich an, wie so die Cornerbacks sich machen. Richard Sherman hat eine einzige Reception zugelassen in dieser ganzen Saison bisher.
Spielt richtig gut.
Das ist unfassbar.
Aber ansonsten passt halt nicht viel. Und dann Packers Line ist sehr stark, David Bakhtiari super und Edge Rush, dann ist eben auch ein Thema. Also ich denke, das wird eher ein Spiel sein, wo Rodgers wieder Zeit hat, um zu passen.
Die wird er sich vielleicht auch wieder nehmen. Wir müssen den Podcast an dieser Stelle beenden, was eigentlich auch ganz gut passt, weil wir mit allen Spielen durch sind. Ja. Aber du musst dich um deinen Nachwuchs ganz kümmern. Genau. Und deswegen knacken wir nicht die 2 Stunden, sondern sind kürzer als je zuvor. Dem Nachwuchs sei Dank. Richtig kurz und knapp war das. Du musst dich vom Acker machen. Wir haben aber noch alles geschafft. Ansonsten viel Spaß bei den Spielen am Wochenende. Ich flieg nach London. Wer auch nach London fährt oder fliegt vielmehr, gerne mal Bescheid sagen. Du vielleicht auch, wegen der Arbeit. Ja. Schauen wir mal. Gut. Machen wir Feierabend für heute. Ja, Feierabend. Wir hören uns natürlich wie gewohnt nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.